Bierdacher-Podcast.
Folge 60.
Mhm. Prost.
Mhm. Prost. Prost Johnny, Prost Gregor, Prost ich
selber. Prost Horst.
Danke.
Diesmal aus dem strömenden Regen.
Ja, deswegen wird es auch
Wiener Alten AKH und wir schreiben Dienstag, den 10. Juli, stimmt das?
Ja, richtig.
Anno 2012. Nach dem Herrn.
Mhm. Ja, heute ohne Herrn Martin, der verhindert ist.
Genau. Ja.
Und wir machen es trotzdem so gut wie möglich.
Ah ja,
und
ohne Florian. So gut wie möglich, ja. Heute ein bisschen mit mehr Hall auf den Stimmen, weil wir haben uns untergestellt, es regnet.
Genau.
Und ja.
Und wie Sie auf den Fotos sehen werden, die ich dann auf Google Plus verbreiten werde und auf Facebook, der Gregor hat einen Regenschutz an einem Gelb und schaut aus wie ein Matrose.
Ja, herrlich, oder? Ja. Wir sehen uns das gute Oldschool-Gelb des Regenschutzes.
Genau.
Wir wurden übrigens ja schon, aber hast du das gelesen auf Twitter? Wir wurden gedisst vom MetaLab wegen unserer Soundqualität.
Gedisst?
Ja, gedisst, ja. Wir haben gesagt, Martin hat das getwittert. Im O-Ton hat ja jemand gesagt im MetaLab, Biertaucher, ihr legt wohl nicht viel Wert auf Audio. Qualität.
Na, das war der O-Ton, vorhin, da war er ja dabei. Wir waren,
ja, genau.
Es hat einmal so angefangen, dass der Martin gesagt hat, wir gehen den Hackathon anschauen, die Schlusskundgebung. Okay. Und aus irgendeinem Grund haben wir beschlossen, wir gehen um 10 Uhr Vormittag hin, wo natürlich keine Sau dort war, sondern nur irgendwelche Hacker gepennt haben. Und dann haben wir halt aus Verzweiflung Leute interviewt, die rumgelegen sind. Und da habe ich einfach so mein Handy hingeknallt am Tisch und dann hat einer gemeint, ihr nehmt keinen Wert auf Soundqualität.
Ja.
Und ich, uns geht es nur um die Inhalte.
Und das ja, Martin hat sehr launig getwittert, nein, wir legen Wert darauf, bei jedem Podcast ein Bier zu trinken.
Ja, stimmt, das habe ich auch gesagt. Das hat er echt getwittert.
Das war nicht ganz gut. Dann,
ja. So, ich habe gedacht, er ist aufs Klo gegangen, der hat das dann wirklich getwittert. Der twittert echt alles.
Na klar.
Na klar.
Das ist
die große Klo-Wahnsinn.
War mit ihm im Museumsquartier, war das eine Filmpremiere. Und ich twitter ihm irgendwas und er twittert mir zurück. Ich meine, wir hätten auch reden können miteinander.
Nein, so, wenn das übers Netz geht, das muss man schon machen.
Das ist sehr, sehr heftig.
Ja, aber machen wir Hausmeister-Themen?
Bitte schön.
Ich bin geflattert worden im Tonfall von Chris Hudendrachen. Du auch, ja?
Ich habe dich auch geflattert.
Wirklich?
Ja.
Das bist du. Danke, Boss.
Vielleicht haben mich mehrere Leute geflattert.
Das ist okay, verstehe. Nein, ich habe mich sehr gefreut auf jeden Fall. Das freut ja immer. Und du?
Ich glaube, ich bin von dir geflattert worden.
Ich weiß nicht, nein.
Das war das andere. Aber mir fällt auf, ich werde in letzter Zeit öfter geflattert. Also ich bin jetzt gespannt auf schon, jetzt müsste eigentlich die Abrechnung heute kommen, ob ich mal mehr Einnahmen habe als Ausgaben. So, an alle meine Flatterer, vielen Dank. Das macht sehr viel Spaß. Und ganz herzlichen Dank noch an den Bitcoin Andreas. Der hat nämlich, nachdem ich ihm erzählt habe, dass ich Bitcoins bekommen habe, hat er mir noch einen Bitcoin geschenkt. Einfach so.
Du bist so langsam zum Bitcoin-Markt
geraten. Ja, ich habe sogar schon einen jetzt hergeschenkt, einen Bitcoin.
Du hast es mit drei.
Ja, ich habe es jetzt dick. Ich habe schon 5 Bitcoins, schleppe ich immer herum auf meinem Handy.
Ja, wer weiß. Also, dass ja mal die zukünftige Einheit nur noch ein Millionstel oder was ist, ein kleinster Teil.
Später werden wir, wenn ein Bitcoin so viel wert ist wie ganz Wien, dann wird man sich denken, du hast einen ganzen Bitcoin hergeschenkt.
Ja, für Generationen ausgesorgt.
Das ist ja auch passiert bei der ersten Pizza, die man mit Bitcoins bezahlt hat. Der hat ja ein paar tausend Bitcoins für...
Stimmt, ja genau, die Geschichte gibt es ja.
Im Hintern beißen, dass er die wahrscheinlich dann irgendwann verschenkt hat oder so.
Ja, gibt es sonst noch was? Google Plus, lass mich durchgehen. Na, ich glaube, wir können losstarten mit den Themen.
Na, dann folgt meine rituelle Frage. Hat jemand von euch etwas selber recherchiert oder zumindest selber nachgedacht oder zumindest selber gelesen und sich eine Meinung darüber gebildet? Oder
wie schon die letzten Male kann ich nur antworten, nur selber angeschaut.
Selber angeschaut, immerhin, ja.
Aber das
Johnny, du hast ja selber beim Hofer ein Tablet gekauft?
Ja, aber es ist nicht mehr so neu. Also es ist schon etwas länger her, aber das habe ich irgendwie verschwitzt, das zu erwähnen.
Bitte erwähne doch, machen wir ein bisschen Produktwerbung.
Es ist die Hofer Hausmarke, den Namen sage ich jetzt nicht. Ein Lebenstablett.
Hey, cool, ja.
Nein, es gibt mittlerweile schon ein neues, glaube ich, habe ich gesehen jetzt letztens.
Und Medion steht drauf, das heißt aber nichts, oder?
Das ist Medion ist ja von Lenovo gekauft worden, das ist auch die Apple zum Beispiel, das hat von letztens per Over the Air dieses ICS-Update bekommen.
Geil, das waren jetzt in einem Satz 7 Abkürzungen, die ich nicht verstanden habe, aber mach einfach weiter.
Na, das ist cool. OTA, also über das Online quasi ein
wie auch immer, ciao.
Das kommt auch von Lenovo-Servern, also es ist offenbar ziemlich baugleich mit einem Lenovo, ich glaube, IdeaPad.
Okay.
Allerdings, ich habe mich ehrlich gesagt wirklich nicht viel vorher informiert und es war sehr spontan Kauf.
Und was hat so circa gekostet?
315 Euro, 21 Euro.
Also, es war also noch nicht dieses ganz, wie dieses ganz neue
Android-Bett,
was 200 Dollar kosten soll.
Das kommt erst das Mitte Juli und das
noch. Diese Ankündigung. Und ein bisschen ärgert mich auch, dass es gibt keinen, also es gibt noch keinen Root, also es gibt noch keinen Weg,
wie man. Also man kann es noch nicht frei hacken.
Ja, genau. Und ich habe zum Beispiel beim Update ist so ziemlich alles gut gelaufen, also nicht alles, das Update prinzipiell ist gut gelaufen, nur zum Beispiel die Apps haben nachher, also selbst die Apps haben nicht funktioniert und ich bin mit Lock, also mit gesehen im Lock, dass halt einfach die Apps die falschen Berechtigungen hatten. So Android oder wie Linux so verschiedene User für jede App. Also kurzum, das Update hat da einfach das rechte Management irgendwie nicht ganz mit.
Okay.
Also hat die Apps migriert, aber halt
Update
falsch.
Update auf Ice Cream Sandwich?
Genau, oder? Ja. Dieses Update. Das heißt, man hat dann noch ein Werksreset machen müssen, als die Apps zu installieren, ein bisschen anstrengend.
Aber jetzt kannst du so als Wohnzimmer-Tablett bedienen?
Ja, genau. Es war genau dafür gedacht. So für Dinge wie
E-Book-Reader,
Seriengucker. Ja, ich habe einen Kobo auch.
Habe
ich noch Freunden gehört, das letzte Mal, den Kobo.
Ja, genau, endlich.
Aber meine ist noch immer sehr, sehr brav eigentlich, immer noch bin ich hochzufrieden. Und das war eigentlich mehr so das Couch-Ding für die Couch, Surf-Ding für die Couch und so für VLC Remote und so Dinge ist es schon angenehm.
Und kannst du sagen, schaut man jetzt lieber jetzt eine Serie, die man zum Beispiel auf der Festplatte hat oder irgendeinen Film, schaut man den dann lieber am Tablet oder lieber am Fernseher, wenn man schon auf der Couch liegt?
Ich starte es am Tablet und sehe es dann am Fernseher.
Am
Tablet drücke ich nur Pause und Play und suche mir die nächste raus.
Also du hast praktisch eine überdimensionierte, plattgedrückte Fernbedienung jetzt.
Genau, und zwischendurch kann ich dann die Infos zum Film.
Kannst du an der Wikipedia,
Das ist irgendwie, ich fühle mich wie in der Zukunft.
Aber du tust jetzt nicht irgendwie...
und ich werde dick und kugelrund, weil ich mich nicht mehr bewege. Sogar die Pizza kann man ordern, bis auf die Couch.
Kommen Sie, ich schicke Ihnen die Google Maps.
Ja, es gibt einen Yandor-App
jetzt dazu.
furchtbar. Ja, diese Freuden der Technologie.
Aber hat sich deine Lebensqualität verbessert, dass du jetzt stolzer Tablettwischer bist?
Natürlich, absolut. Kann ich
nicht. Und die alte Fernbedienung ist schon unerfindbar, die Katze hat schon zerquetscht.
Die Katze ist schon tot, ist schon getroffen.
Stimmt, du streichelst jetzt keine Katze mehr, du streichelst jetzt ein Tablet. Ne? Hast du doch eine Miau-App, wo man es streichelt und dann schnurrt oder macht es Miau?
Wenn es noch nicht gibt, dann wird es
auch ein Ideen. Wie lange hält denn der Akku von dem Ding?
Ich muss sagen, ich bin nicht so begeistert, aber ich habe es nur sehr kurz gehabt vor dem ICS-Update und habe nur gelesen, dass einige Leute sich beschweren, dass es vorher länger hielt und dann scheinbar durch das Update. Also ich habe es gerade mal eine Woche gehabt, also bis dann das ICS-Update rauskam und es gleich mal abgedatet. Aber ich muss es dann immer jeden Abend anstecken.
Okay, aber also es hält am Tag.
Am Tag schon auf jeden Fall.
Aber Hat dann
mehr inwärts, mir regnet es ins Knack rein.
So, das SIM-Karte auch.
Aber dann halt es mir. Aber ihr könnt es ja weiter so gehen und ich bleibe hier.
Und du stehst im Regen mit deiner Regenjacke.
Profi.
Gregor wird nicht nass.
Niemals.
Gregor hat die Regenjacke. Kein Problem. Überneidisch. Also dein Fazit ist, man kann es kaufen, wenn man es im Angebot kriegt.
Wie schaut es denn das mit der Spezifikation?
Na, wie gesagt, das war ja hochweise, es ist ja immer so, dass es nur kurze Zeit gibt und ich weiß jetzt ehrlich nicht, ob es nicht zum selben Geld schon andere gibt, die dasselbe können. Ich muss wirklich sagen, bei dem Kauf habe ich halt nachgedacht.
Hast du nicht?
Ich habe es spontan gekauft. Sehr spontan und ich habe schon gewusst, das ist nicht das Schlechteste um das Geld, aber später haben wir dann gedacht, eigentlich gibt es andere, wo ich vielleicht leichter Route hätte und andere Dinge. Also aber es ist...
Du wolltest eins haben, du wolltest was streicheln zu Hause.
Ja, außerdem, aber ich finde das auch gut. So Impulskäufe können manchmal weil da testet man die Industrie. Was wird einfach angeboten beim Hofer, wenn du nicht nachdenkst und das
nachkaufst? Das Gegenteil ist ja auch so frustrierend, wenn man sich dann ewig lang nicht entscheiden kann. Dann bist du kurz davor und auf einmal gibt es ein neues Modell und dann und das sind solche
erfrischenden Impulse. Wenn es dann ein Blödsinn war, sagst du, das habe ich mal für Wackelgummibären.
Wie schaut es mit Kamera aus? Hat das Ding eine?
Front- und Backkamera.
Beides. Ist schon mehr als das Google-Tablet hat.
Kann ich schon skypen.
Sehr cool.
Also nutzt die Kamera was? Also kann die einen Fotoapparat, der wesentlich kleiner und leichter ist, ersetzen? Oder?
Das ist viel größer. Das Bild ist, glaube ich, schon schlecht als bei der Kamera. Aber ich bin immer so verwirrt, weil ich immer so meine Geräte mit dem
Support. Also falls du noch eine Katze hättest, könntest du sie damit fotografieren und auf YouTube stellen.
Ja, natürlich.
Und wie schaut es mit SIM-Karten-Slot aus?
Ja, ist drinnen.
Cool. Die haben wieder einen Vorteil gegenüber der...
Also sie haben eine Wertkarte beigelegt für den Gigabyte.
Also du kannst telefonieren damit oder was bedeutet
das? Nein, telefonieren kann man nicht, aber du kannst online gehen.
Achso, mit
SMS schreiben. Du kannst alles außer telefonieren.
Und hat es ein Micro-USB, also kannst du es auch hat oder so ein spezielles USB? Ja.
Nein, super. Ganz normal Micro-USB, dann ein HDMI-Kabel dabei.
Wow.
Ich glaube, dass die Kabel alle dabei sind, finde ich, ist auch schon mal was wert, weil bei anderen Geräten muss man zum Teil auch, ich meine,
das ja, ist ja, aber
die schauen darauf hin, wie das so
heißt. Halt ja. Also es fehlt nur noch das
USB-Host-Funktionalität und ja.
Sehr cool.
Vor allem kannst du HDMI und USB-Host ist getrennt, so kannst du zum Beispiel quasi eine externe Platte anstecken und dann das Tablet an den Fernseher, wenn du möchtest. Und kannst, oder
wow. Probier mal den Ding da mal drauf auf bei Zeiten, den Bionpod, der soll eine eigene Tablet angepasste Version haben.
Ja, den habe ich
sicher,
mal installiert, aber nicht
sicher, sicher hübsch, kannst du mal einen Testbericht machen, wie das so ist.
Stimmt, eigentlich. Was mich jetzt noch wundert, ist, dass die ganzen Tablets außenrum ca. 2 cm schwarzen Rand haben, ja, der eigentlich für nichts halten. Gut ist. Ja, aber da könnte man Solarzellen drauf tun.
Das sind ja ein bisschen Solarzellen.
Das iPad Mini soll ja das alles ganz effizient ausnutzen. Also die kleinen und trotzdem ein großer Bildschirm.
Und in weiß, ne?
Und in Apple.
Und in Apple. Aber wo tun sie dann den Apple drauf?
Puh, da hinten kann er
ganz schauen. Achso, hinten, okay, okay.
So anhängen.
Damit, wenn du dann einen Kinofilm hast, wo dann die super attraktiven Hauptdarsteller in ihr Tablet wischen und siehst nur riesengroß den Apple, ne, und denkst, boah, sind die cool.
Da gab es ja früher die Geschichte, habt ihr die gekannt, dass bei den Apple-Laptops, bei den ersten Apple-Laptops war der Apfel verkehrt. Das war eine Designentscheidung. Weil damals hat der Steve Jobs noch gemeint, wenn du der Benutzer bist und das zuklappst, dann soll dich der Apfel anschauen, weil du der Benutzer bist. Das haben sie erst mit den Jahren umgedreht. Das ist halt dann gegenüber sinnlose. Genau.
Weil man sich ja kein Apple kauft, um selber zu wissen, dass man gut ist, sondern damit es andere wissen. Ne?
Oder so, ja. Ist eine mögliche Lesart dieser Strategie.
Ja, cool. Hat man noch für sich gekauft, später dann.
Ich glaube, ich werde auch bald schwach in Sachen Tablet. Ich glaube, also wenn das der Nexus 7 Tablet kommt, ich glaube, das Nexus 7 Tablet wird dann,
da werde ich dann zuschlagen. Das wäre natürlich nochmals ein Eck billiger, wenn das irgendwie auch bei uns importiert wird.
Nee, aber dafür muss man halt damit zurückkommen. Ich meine, keine SIM-Karte rein zu verbauen in ein Tablet ist schon ein Einschnitt. Also das muss ich schon sagen. Da haben sie halt schon gespart.
Andererseits, ich habe jetzt im Laptop eine SIM-Karte, ich habe im Handy eine SIM-Karte, also mein Handy sowieso, und im Tablet eine SIM-Karte und das sind halt über Wertkarten oder da ist eine Wertkarte dabei und es ist ja auch nicht nur das Effizienteste, die mal aufladen, wenn ich mit meinem Handy sowieso einen Vertrag habe zum Beispiel. Aber
stimmt, du kannst halt dettern, aber dettern kostet auch Strom.
Genau.
Naja.
Es ist nicht blöd, wenn es da ist.
Ja, finde ich auch. Das
stimmt auf jeden Fall.
Ich würde gern zu einem anderen Thema wechseln, weil ich darauf aufmerksam machen möchte, dass wir überhaupt kein Geld kriegen für die Schleichwerbung, die wir hier machen.
Achso, ja.
Noch nicht. Ihr vielleicht nicht.
Du wurdest ja gefragt.
Gut, dann.
Hast du eine Themenliste auf dem
Tablet?
Ja, du könntest ja mal von deinem Ausflug berichten, vorne weg einmal, oder?
Ich war Filmpremiere Indie Game The Movie zusammen mit Martin im Museumsquartier. Und dabei, ganz nette Geschichte, dabei bin ich dann draufgekommen, dass ich kein Bier habe. Und das ist ja arg, weil vor dem Film hat es eine Podiumsdiskussion gegeben, eh mit den gleichen Leuten, die sonst im Subitron immer reden, also die vier österreichischen Spieleentwickler und so.
Ja.
Und das war ein bisschen zart, weil die Leute wollten alle den Film schauen und haben schon so Kopfhörer aufgehabt und dann haben die da halt da irgendwie belanglos geredet. Okay. Und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt Bier suchen. Bin in diesen Raum gegangen, wo sonst die Subitron-Vorträge sind und da war eine Vernissage von einem Künstler. Okay. Ich bin jetzt nicht der
Typ. Wo war das Ganze? Im Museumsquartier?
Im Museumsquartier, ja. Aber der Film war im Hof.
Mhm.
Also in Freiluft. Einem von den. Freiluft, ja. Und dann gehe ich halt in die Bar von diesem Raum, wo ich mich nochmal auskenne, wo jetzt plötzlich so Kunstleute herumgehängt sind und so an der Wand waren so Kunstwerke und habe gesagt, ja, ich hätte gern zwei Bier. Und dann haben die mir das gegeben, Anstand, und habe gesagt, ja, was kostet? Nein, das ist gratis. Und das war mir da schon unheimlich. Ich meine, man muss dazu sagen, sonst ist immer eine Spende oder Euro. Und dann haben die gemeint, na, aber rausnehmen dürfen sie es nicht. Und,
okay, du musst dann dort trinken.
Und dann habe ich halt gesagt, ja, warum ist denn das alles? Ja, das ist eine Vernissage, da ist der Künstler und so. Und dann war es aber ganz interessant, der Künstler hat per Algorithmen Kunstwerke kreiert am Computer und die dann auf Öl abgemalt.
Ah, wieder dann Kunstwerke selber reproduziert.
Ja, ja. Und den Source-Code hat er zumindest in Teilen veröffentlicht sogar in dem Prospekt zur Kunst. Dann wollte ich den Künstler interviewen, der hat aber gesagt, nur schriftlich und dann war ich natürlich zu faul, aber ich habe so geplaudert mit ihm und jetzt werde ich das noch per E-Mail schauen, dass ich das nachreiche und in einer der nächsten Sendungen habe ich hoffentlich ein authentifiziertes Interview mit dem Künstler.
Ein Algorithmus produziert das wieder übersetzt. Das erinnert mich, ich glaube, gestern hat mir jemand erzählt, dass es auch einen Künstler geben soll, der Blade Runner Still für Still als Aquarell malt. Und er hat jetzt schon die ersten 8 Minuten.
Bist du deppert.
Was für eine Lebensaufgabe.
Ja, das finde ich auch voll genial.
Faszinierend.
Ja. Faszinierend. So für sowas lässt sich auszahlen, ein Kloster bauen und Mönch werden. Ne? Das ist wirklich Blade Runner in Öl, jeden Frame. Ja. Na, auf jeden Fall Indie Game The Movie, netter Film über endlich ein wirklich gutes Thema, nämlich über Indie Game Developer.
Gut.
Und zwar haben es, ich glaube, also es waren 2 Vorfilme und dann waren so insgesamt circa 4 Indie Game Developer, haben es über mehrere Jahre halt begleitet und immer wieder Interviews gemacht. Mhm. Und das Nette ist, die Spiele, die da developed wurden, kennt man größtenteils, die waren alle, fast alle in einem oder mehreren Indie Humble Bundles.
Weiß schon, ja, genau.
Eines war Super Meat Boy, der Nachfolger von Gish.
Also der soll super sein, den habe ich schon mal gesehen.
2D Max halt, das so durch Kreissägen hupft und so.
Mörderisch schwer soll es sein.
Ist schwer, ja. Da kannst du Wände raufklettern und so. Und das waren halt 2 Typen, die das entwickelt haben und die halt wurden praktisch in dem Entwicklungsprozess begleitet. Das andere, auch ein super schönes Spiel, das heißt Cousin Braid. Das ist so ein Maxel mit so schöner Frisur.
Ich fand den grafischen Stil sehr schön.
Ganz schöner grafischer Stil und auch ganz nett, weil man kann die Zeit rückwärts spulen und dann so Hüpfrätsel damit versuchen zu lösen und dann muss man so Puzzles, also ganz ein schönes Spiel.
Gibt es im Ubuntu Store zum Kaufen, habe ich.
Genau, und war auch auf einem Humble Bundle schon drauf. Und dann ein Spiel, da weiß ich nicht, ob es inzwischen schon rausgekommen ist, das heißt Fez, F-E-Z, also dieses kleine Kappe, was die Marokkaner traditionell tragen.
Genau, ja, Fez.
Und das ist so ein 2D-Hüpfspiel, wo du dann auf einen Knopf drücken kannst und dann merkst du, das ist in Wirklichkeit ein 3D-Spiel und der ganze 3D-Welt dreht sich und du siehst sie wieder von einer anderen Seite und dann ist es wieder eine 2D-Seite. Mhm. Also als würdest du Minecraft nur von einer Seite anschauen und dann plötzlich fährt die Kamera um 90 Grad rum und du siehst einen anderen Teil. Und
verändert auch dadurch den...
Verändert den Level und so.
Ja.
Sehr cool. Und auch aus so kleinen Minecraft-Klötzen aufgebaut.
Und der Film...
Mir hat er extrem gut gefallen, aber mir gefallen Game Development in Indie Games extrem gut. Aber es war so, du hast, glaube ich, insgesamt von den 90 Minuten hast eine Minute wirklich Codezeilen gesehen. Also sonst hättest du nicht einmal geahnt, wie Programmieren funktioniert, sondern hast eigentlich hauptsächlich die Psychokrisen und die Sprüche von den Entwicklern halt gekriegt. Also am Anfang, da sind sie halt ganz stolz und reden, ja, sie würden nie in einer Firma arbeiten, die so Scheißsachen produziert, wie so große Titel, so Fallout Las Vegas, das ist ja alles Mist und die Leute kaufen so Mist-Games und so und nur sie haben die Wahrheit sozusagen gepachtet und machen ihre Indie-Games. Mhm. Und dann siehst du halt sehr schön, wie es dann fertig werden und meistens auch irgendwie kein Geld haben und dann halt absolut ausgeliefert sind, diesen Online-Shops, also von XBA, also auf diesen, für die Xbox gibt es einen Online-Shop. Ja. Mhm. Ne, und ob es da jetzt platziert werden oder nicht und wenn es da nicht platziert werden, dann sind es halt tot, dann ist 5 Jahre Arbeit umsonst. Also weil,
ein großes persönliches Risiko,
wo man scheitern kann. Ja, und da sieht man, wie es dann herumtelefonieren hektisch und dann der eine, der überhaupt ganz arm, der geht dann auf seine Messe, wo er sein Spiel präsentiert und hat sich aber vorher von einem Entwickler getrennt und der muss ihm unterschreiben ein Disagreement, also dass sie sich in Frieden trennen und er keine Rechte mehr hat an dem Spiel und so, das unterschreibt er nicht und dann ist halt total fertig, also in dieser Klagskultur und Rechtskultur in Amerika, und alle blutjung, halt so um die 20 alle, ne? Und der Braid-Typ, ja, der hat das eigentlich eher im Alleingang programmiert, war glaube ich auch nicht sein erstes. Da sieht man sehr schön seinen Prototyp, den hat er innerhalb von einer Woche gemacht. Mhm. Und der hat schon fast alle Elemente vom fertigen Spiel, was man dann jahrelang entwickelt noch, bis das Spiel wirklich poliert ist und fertig und schönere Grafik und ausgereift. Also das sieht man sehr schön, also von der Idee zu und worauf der Film sich dann fokussiert, sind eigentlich so die Psychokrisen von den Entwicklern, wie es dann depressiv werden zum Teil vorher, weil sie nicht wissen, ob sie Geld kriegen und weil sie nicht wissen, ob das Spiel gut ist und ob es gut ankommt. Und dann natürlich, wie es dann endlich veröffentlicht wird, dann halt auch die Euphorie zum Teil und dann auch zum Teil so eine Depression, dass sie dann sagen, sie können jetzt nichts mehr machen. Jetzt haben sie ihr Baby in die Welt gesetzt und jetzt können sie nur noch schauen, wie andere darauf reagieren, aber sie sind jetzt
out of control.
Und der eine, der macht es noch schlimmer, der postet dann auf jeden YouTube-Kommentar, wo sie über sein Spiel reden, postet da irgendeine Antwort dazu und dann hat er im Netz das Image weg, dass er der Urquerulant ist, der halt andere Leute nicht ihre Meinung lässt und so. Also noch schlimmer, als hätte er gar nichts gemacht. Ja. Und, so. Und das hat ihm dann auch irgendwie also noch mehr zurückgezogen gemacht, okay. Und so. Und natürlich, man sieht auch die Eier, der Super Meat Boy wird dann verkauft und so, also die schaffen es dann in den Online-Shop und sind dann ganz happy und so.
Ja, das war schon ein ziemlicher Hit.
Ja, aber ich muss sagen, also auch emotional, man lebt so richtig mit und denkt sich, und man denkt sich, oh Mann, das Spiel, das habe ich eh, das möchte ich jetzt wieder spielen, jetzt weiß ich, wie der Entwickler ausschaut. Und ja, lieb, und zum Teil zeigen sie dann auch, wie sie aufgewachsen sind, ihre Kindheitsstories, wie ihr erstes Computerspiel, okay, das sie programmiert haben. Also ich habe es extrem nett gefunden,
den Film. Ja.
Gut zum Schauen.
Und nachher war noch Diskussion darüber?
Nein, die war eben vorher.
Okay, verstehe.
Aber ich muss sagen, ich habe nicht viel mitgekriegt von der Diskussion.
Alles klar.
Es war einfach nicht die Stimmung für Diskussion, die Leute. Es war alles schon im Verzug.
Apropos Indie-Game, hast du das mitbekommen? Jetzt ist so erfolgreich ein Game, das nennt sich Slender Man, wo man mit einer Taschenlampe durch den Wald rennt und dann sieht man halt nur so Bäume, so im Lichtkegel-Ausschnitt, und dann taucht da irgendwie so, es soll ein Horror-Film sein. Also, und man leuchtet dann an, man sieht dann diesen Slenderman, ist halt ein Psycho, du musst 8 Hinweise finden, wie man den Slenderman ausschaltet, und rennst so als Mädel aus der Ego-Perspektive durch den Wald. Ich bin nur drauf gekommen, weil das Slash-Filmfest, da gibt es ja auch einen Twitter-Account, und die twittern immer recht eifrig, und die haben ein 20-minütiges Video von irgendeinem Typen gemacht, der sich da selbst bei dem Spielen dieses Spieles aufgenommen hat. Super nervig, weil er dir die Ohren voll brüllt, sozusagen.
Ja, verlinkst du
Laufezeit. Ja, das verlinke ich. Das verlinke ich. Das hat ganz interessant ausgesehen. So wie das Ding, das ich auch gern gespielt habe, das VVVVV.
Ja.
Das fand ich als C64er. Ja, genau. Das war ein sehr gutes
Spiele, Spiel, die wir mögen.
Ja, voll. Ja, definitiv.
Johnny, sagt uns die Liste oder dein Gedächtnis irgendetwas Tolles.
Was haben wir denn da?
Die werden eine riesen Themenliste. Hauptsache von Leuten, die jetzt eh nicht da sind.
Das Higgs-Boson ist wahrscheinlich entdeckt worden.
Also bitte, nicht entdeckt. Und du als Akademiker, ist das jetzt etwas Esoterisches, was man normal total verteufelt und sagt, da tun die Leute auf der Uni so Esoterik und Gotteskult treiben, oder ist das was wirklich Reales? Nein. Oder ist das nur ein Trick, um an Forschungsförderung?
Das Gottesteilchen. Habt ihr das mitbekommen, die Geschichte? Was dahinter steckt bei der
Gottesteilchen? Ja, weil einer gesagt hat, das gottverdammte Teilchen müssen
wir finden. Ein Autor hat das als Buchtitel vorgeschlagen und Verleger hat das Gottesteilchen
und draus gemacht. Die Medien haben das dann immer so aufgegriffen, weil es so Schlag, also so ein tolles Schlagwort, das Gott, also ich finde das furchtbar eigentlich.
Aber was ist deine professionelle Meinung
dazu? Man kann sich es nicht so jetzt im alltäglichen Leben aufs Butterbrot schmieren oder so, das wird dich nicht so oft.
Also die Menschheit hätte auch jetzt noch 100 Jahre weitermachen können, ohne das Teilchen zu finden, oder?
Ich nehme mal gut an, ja.
Wir haben es abgegangen sozusagen.
Wir haben es schon tausende Jahre ohne das Six geschafft.
Ja, gut, das war ja unsere Vor.
Nein, eigentlich haben wir es nicht geschafft, denn das Six verleiht unserer Materie eine Eigenschaft, die wir in unserem täglichen Leben brauchen. Also ich bin jetzt kein Physiker, aber es verleiht die Eigenschaft der Masse, gewissen Teilchen. Und im Großen und Ganzen ist es so, die Physik basiert, also wie alle Wissenschaften, es funktioniert so, dass man macht sich Gedanken, wie das funktionieren könnte, wie es am sinnvollsten erscheint. Macht sich ein Modell und dann überprüft man, verifiziert es oder falsifiziert es. Also wenn man ein Experiment macht und es verhält sich so, dass es nicht dem Modell entsprechen kann, dann weiß man hat was falsch gemacht.
Also und bis auf das Falsifizieren klingt das sehr nach Religion.
Ja, das was kann man bei Religion verifizieren?
Nein, eben nichts. Aber so, du machst ein Modell und verbreitest das dann. Und
nein, bei Wissenschaft ist das
mit auf die Kollegen. Ganz wichtig.
Aber genauso ist es wichtig, dass man auch Dinge aufstellen kann, solange man noch nicht weiß, was richtig sind. Und es gibt da berühmte Beispiele von Menschen, die schon sehr früh was erkannt haben, wie Einstein zum Beispiel. Seine Dinge haben erst, also die Realitätstheorie ist erst viel, viel später, um das experimentell diese Dinge nachweisen können. Aber er hat einfach Dinge gemacht, wie es was krank gemacht. Und ähnlich, ich kenne mich jetzt viel zu wenig aus beim Higgs-Boson, aber es ist auch schon sehr lange bekannt, theoretisch. Oder zumindest passt es sehr lange in das Modell. Also das Modell würde am besten so ausschauen, wenn es dieses und dieses Teilchen gäbe. Aber man hatte halt noch nie die Bedingungen geschaffen, also schaffen können,
um das Teilchen zu beweisen.
Und
ist es jetzt wirklich bewiesen worden? Weil ich habe irgendwann mal gelesen, dass es dann doch nicht bewiesen war, oder
das
war
nur ein Messfehler. Es gab schon vorher, andere
Messfehler. Es ist ja so, dass das ist ja nicht so jetzt, dass hier eines Tages ist das Higgs-Teilchen aufgetaucht und man hat gesagt, ja, jetzt ist es da, jetzt haben wir es gefunden, endlich. Sondern es gibt eben diese, wenn ich mich richtig erinnere, diese Sigma-Stufen, die Qualitätssachen, die Qualität von Messungen, oder Standardabweichung oder so, jetzt gehe ich mich auf dünnes Eis, und da hat es jetzt die Stufe Sigma 5 oder 5 Sigma erreicht, und da kann man als gesichertes Wissen, ist das sozusagen unter den Wissenschaftlern anerkannt.
Okay.
Prinzipiell funktioniert es so, dass die knallen ja da Teilchen aufeinander im Teilchenbeschleuniger, und danach, man sieht ja das Teilchen, das ist nicht mit dem freien Auge oder mit dem Mikroskop, sondern man kann es ja nur nachweisen, indem man die Teilchen durch verschiedene Detektoren schickt. Also nach dieser Kollision fliegen viele Teilchen auseinander, kann man sich vorstellen, und die werden dann abgelenkt in verschiedenen Detektoren. Und je nach ihren Eigenschaften, Masse, Ladung oder so unter ähnlichen, ich weiß nicht, keine Ahnung, was es für Eigenschaften hat, wenn man jetzt dort und dort ein Teilchen misst, dann kann es nur eines mit diesen Eigenschaften sein. Und wenn das dort genau auftritt, wo man das X erwarten würde, bei der und den Elektronenvolt oder keine Ahnung, was genau für Einheiten sind, dann. Und ja, es ist halt etwas, was man schon lange halt versucht hat nachzuweisen, dass es ins Modell passt.
Das ist jetzt gelungen. Scheinbar jetzt und das Internet ist alle mit das Bild vom. Vom gerührten Higgs, wie er erfahrt hat, dass das Teilchen gefunden wurde.
Also es ist benannt nach einem Physiker Higgs.
Und der lebt noch, oder?
Der lebt noch.
Ein älterer Mann jetzt. Und
ist sichtlich gerührt auf dem Foto. Es war eigentlich recht herzig.
Ich glaube, das erste Mal ist sein Paper gar nicht accepted worden, wie es Higgs das erste Mal, also wie das Teilchen, er hat es ja nicht Higgs benannt, das ist ja nach ihm später benannt worden, aber wie er das Teilchen vorgeschlagen hat, das sind die Papers gar nicht akzeptiert, man damals vom CERN und erst nach mehreren Arbeiten. Und mittlerweile ist das LHC, das größte Projekt von CERN und dann wirklich nachgewiesen, also sehr, sehr rührend.
Ja. Lustig war auch, die in Amerika gibt es ja auch einen Teilchenbeschleuniger unter einer Stadt.
Ja, genau.
Oder nicht unter einer Stadt. Oder
irgendwas mit Super. Können. Alles ist super.
Genau, richtig. Und die haben gleich auch eine Meldung rausgeschoben mit so Swiss showed us that we suck at science.
Vor allem, weil nicht, die hätten das nämlich schon viel früher entdecken können, nach eigenen Angaben, wenn ihnen nicht schon vor 10 Jahren die Mittel gekürzt worden wären. Und die hätten auch jetzt einen größeren Beschleuniger bauen wollen, oder nur jetzt in der US-Regierung scheinbar ist es schwierig für Forschungsprojekte.
Ist in Genf das jetzt der weltweit größte oder gibt es da größere?
Ich glaube, er ist derzeit der größte, aber ich weiß nicht, ob er größere in Planung ist.
Jetzt mal auch einer, ich glaube, ich weiß es nicht.
Warte mal, das? Nein, ich weiß es nicht genau. Aber ja. Ein großer Schritt für
Higgs-Hurra.
Ein kleiner Schritt für ein Teilchen. Ein
großer Schritt für die Menschheit.
Für ein sehr, sehr, sehr schnelles Teilchen. Ja, ziemlich cool eigentlich. Ja, gut. Was gibt es noch?
Ich habe zum Beispiel nicht selber, also nur selber recherchiert. Du gesagte Leben länger, nämlich Migo ist wieder, wird wieder aus dem Hut gezaubert von Ex-Nokia-Mitarbeitern, die sich geärgert haben, dass wir wissen ja, Nokia hat sich den Windows Mobile verschrieben wegen dem Elop, dem
Chef von
Nokia, die Marionette. Wo sage ich jetzt so?
Trojanische Pferd.
Und und Ex-Mitarbeiter von Nokia haben Migo wiederbelebt. Also die wollten, Migo wurde entwickelt, das ist ein Linux-basiertes mobiles Betriebssystem, ist entstanden aus dem früheren Memo und den von IBM entwickelten Moblin, also eine Kreuzung.
Und hat auf N900 und anderen Linux, also anderen Nokia-Devices funktioniert, ne?
Hat funktioniert, es hat sogar eine, das habe ich ja ganz gern verwendet, eine Migo Netbook-Distribution gegeben, die eigentlich wirklich flott gebootet und auch gut zu benutzen
also
war.
Also für normale und, Netbooks, also
ja, richtig, genau. Unabhängig. Und zwar QT-basiert, also QT ist das Toolkit und ja, wir wissen ja, das ist dann von Nokia fallen gelassen worden, Migo war so ein bisschen rough erwischt, weil dann sind die Leute abgesprungen, beziehungsweise es wurde ein neues Projekt gegründet, nämlich das Tyson, was die Basis, glaube ich, Migo verwendet, aber sich von QT abwendet und JavaScript, glaube ich, verwendet für die Oberfläche und ja, jetzt ist wieder Migo da und ich finde es eigentlich nicht unsympathisch.
Und lebt jetzt als Open-Source-Projekt oder machen die jetzt eine Firma draus an einer Produkt?
Ich glaube, die wollen wirklich selber ein Handset bauen. Aha, also ich glaube, das ist wirklich Firma und die stehen dahinter. Und wenn wir schon bei mobilen Betriebssystemen sind, dann können wir gleich hinzufügen, nämlich dass jetzt der erste Prototyp am Start ist mit den Firefox OS, Mozilla bastelt schon seit einiger Zeit.
Also Prototyp, meinst du, ist eine Hardware? Oder eine
Ich habe schon ein Foto gesehen mit den Icons drauf. Also ich weiß nicht, das ist ein Hoax. Aber
und das ist ein Tablet oder was ist das, ein Smartphone?
Es ist ein Smartphone-Betriebssystem und das ist ein Smartphone, beziehungsweise sie wollen es eher als Feature-Phone positionieren. Also es soll, glaube ich, kein wirkliches Smartphone-OS werden, aber man muss mal schauen.
Du musst mir erklären, was ein Feature-Phone ist.
Feature-Phone ist ein Smartphone mit eingeschränkten Features. Ein
Dampf-Phone oder Mezzo-Smartphone.
Also vor dem Smartphone, weil man hat schon ein bisschen Internetzugang und so weiter, aber halt nicht die volle Freiheit vom Smartphone.
Okay.
Das habe ich auch erst später.
Ich meine, die basteln, ich weiß noch nicht, wie lange sie dran rumbasteln, das ist jetzt noch ganz früh. Es haben sich ein paar Telefonfirmen da eingefügt, ich glaube Alcatel möchte das auch irgendwie, ein bisschen mehr Unabhängigkeit von Android und die bastelt jetzt rum, was auch einen traurigen Seiteneffekt hat, weil wie ich mit einer Träne im Knopf auch feststellen musste, wurden die Ressourcen zusammengestrichen für Thunderbird. Thunderbird wird nicht mehr weiterentwickelt. Und genau. In der Presse, glaube ich, ich bilde mir ein...
Thunderbird ist doch ein Open-Source-Projekt.
Ja, natürlich, ja, du kannst das selber weiterprogrammieren. Aber weißt du, da haben urviele von Mozilla-Projekten einfach ihre Ressourcen. Und diese Ressourcen werden abgezogen und werden jetzt zu Firefox OS hinzugezogen.
Sie begründen halt, dass die Zukunft liegt in immer mehr in webbasierten E-Mail-Diensten und dass das ein und Thunderbird kann schon alles quasi. Ja. Die Benutzer sind glücklich und deswegen hören wir jetzt auf.
Schuldig im Sinne der Anklage, weil ich habe jetzt auch, benutze auch keinen Desktop-Client mehr. Früher habe ich noch das Evolution begleitet. Ja. Ich meine, vielleicht ist für die Linux der Verlust nicht so groß, weil du eben Evolution und andere Möglichkeiten hast. Unter Windows wird es dann vielleicht schon mal. Ich meine, es gibt auch E-Mail-Clients, aber ich fand den Thunderbird cool. Also was mir jetzt super gedauert hat beim Thunderbird.
Zum News lesen können, verwenden können und zum RSS lesen und der hat recht viel können.
Was mir urgetaugt hat, war das Tapped, die Tapped-Ansicht für E-Mails öffnen. Mhm. Dass ich die Liste durchgehe und so dreimal klicke und dann habe ich im Hintergrund die Mails geöffnet. Das fand ich super. Mhm. Würde ich mir wünschen. Woanders.
Ja, wird es weiterhin geben, aber dann vielleicht nicht mehr so aktuell.
Ja, schade. Damit habe ich in einem Fingerstreich alle meine drei Themen abgefrühstückt. Sehr gut.
So was.
So, fertig, ab nach Hause. Na, herrlich, ja.
Ja, zu den Geräten, ich würde mir wünschen, dass es ein Traumbild hat, aber es ist ja schön, dass es Bewegung gibt bei mobilen Betriebssystemen, aber wenn es zum Beispiel offene Hardware gäbe oder es irgendwie, ich meine, es wird nicht passieren, aber Hardwarehersteller Treiber alle offen machen, dass ich sage, ich kaufe mir jetzt ein tolles Smartphone und dann installiere ich mir das drauf, was ich gerne hätte. Ich hätte mir jetzt ein Android drauf,
softwaremäßig.
Ja. So wie ich mein PC
kaufe. Da war das nicht der Sinn von dem OpenMoco?
Ja, aber zum Beispiel das Galaxy S3 ist vielleicht viel cooler als das OpenMoco und ich hätte gerne das Gerät mit Mibo oder mit Android oder mit iOS.
iOS. Aber ist das nicht bei den Android-Sachen prinzipiell möglich? Da sind wir doch Root.
Du bist Root, aber du brauchst ja einen Kern mit den Treibern zur Hardware.
Also den kriegst du nicht, oder?
Im Betriebssystem bist du Root und kannst auch alles machen, kannst auch verändern, aber du kannst das nicht verändern, was Hersteller spezifisch ohne Source hinzugefügt ist, das kannst du nicht. Und viel wichtiger, was nicht diesen Open-Source-Lizenzen liegt, sind die Treiber, die drunter liegen. Ja. So proprietäre Kernel-Module, die dann die Kommunikation mit
dem Bluetooth-Chip. Ich bin nur frei in den Grenzen, die mir Google erlaubt.
Zum Beispiel beim Galaxy S war ja CyanogenMod ist ein cooles Projekt, aber für mich war No-Go anfangs, dass es keine Bluetooth-Treiber gab, die funktionierten. Also für mich als Bluetooth-Audio-Hörer. Und das können Sie nichts dafür sein, sondern da hat Samsung halt seine Treiber für die Hardware und die ist halt nicht offen.
Ich meine, es ist schon besser. Ich meine, kann man
ich erinnere mich, aber machen, diese Treiber-Problematik gibt es ja in Linux schon jahrzehntelang. Ja. Ne,
es ist das Problem. Und wenn man zumindest eine offene Implementierung hätte, kann man die ja anpassen, wenn man weiß, wie es geht. Weil man hat da keine Doku zu den Geräten. Also man kann ja nur reverse-engineeren, was die Dinge machen oder... Das ist dann furchtbar schwer.
Es ist jetzt schon faszinierend, was unter Android alles geht, aber es könnte halt noch viel lustiger sein, das Ganze. Mhm. Und ich finde, es gibt noch immer Platz für andere Betriebssysteme auf Handys. Also es kann jetzt nicht nur wieder langweilig oder zwei Fronten Android und iPhone sein irgendwie. Da ist noch mehr drinnen.
Mich überfällt blitzartig die Erkenntnis, dass bei unserem Podcast eigentlich nie jemand dagegen redet.
Du meinst, du müssen
wir brauchen...
Nein, das stimmt nicht.
Ich bin dagegen.
Ich nicht. Na wirklich, wir sind uns immer so einer Meinung und verstärken uns dann gegenseitig in unserem Tech-Gerät.
Es kommt drauf an, es gibt schon so Streit immer, ne? Beim Stallmann und so kann man schon.
Ich finde den.
Aber sind schon oft.
Du hast recht.
Ich gehe.
Du hast recht, ist auch nicht schlecht, verdammt. Er bleibt konform. Heute mein Horst noch aus der Reserve locken.
Haben wir nicht urviele Sachen geboostet oder so? Ich erinnere mich, dass ich gestern.
Wir können ja mal einen Florian auf.
Das ist aber urätzend Florians Themen, ohne Florian vorzulesen. Da machen wir sicher alles falsch oder so.
Ah, genau, ich habe noch was geboostet.
Bitte.
Ich habe mir leider jetzt nicht die Zeit genommen, das nochmals zu recherchieren. Als prinzipiell unter Android hat man ja das Problem, gibt einer App beim Installieren gewisse Rechte und die kann man dann später nicht mehr einflussen. Und ich kann auch, man denkt oft gar nicht mehr nach. Man wird nur einmal gefragt beim Installieren, diese App möchte das und das und das haben. Das ist ein schönes Konzept.
Und so gierig bist, dass die App endlich geht, gibst du ja alle Rechte, die sie verlangt.
Vor allem ist es auch so, dass beim Update manchmal dann ein Recht dazukommt, beim nächsten wieder ein Recht und so weiter. Und man hat halt nur die Entscheidung, okay, das ist mir jetzt zu viel, ich verzichte auf die App oder nicht. Und CyanogenMod, wie wir vorher schon erwähnt haben, die haben zum Beispiel in ihren Frameworks das eingebaut, dass man einer App Rechte entziehen kann.
Cool.
Allerdings, da das ja im SDK für App-Entwickler nicht vorgesehen ist, kannst du in deiner App davon ausgehen, dass diese Aktion jetzt geht, wenn du diese App-Rechte hast.
Das heißt, die App funktioniert dann einfach nicht.
Also im schlimmsten Fall gar nicht, oder sie stürzt einfach ab mit einer Exception. Also wirklich kein schönes Fehler. Also außer der Programmierer hat vorsorglich diesen unmöglichen Fall eigentlich auch eingeplant und hat dort
eine Exception Recht drin. Entzogen wurde.
Und man kennt beim Entwickeln, wenn man vergisst, ein Recht zu geben, dass es dann abstürzt. Also mir geht es dann so, dann merke ich, hoppla, da kommt eine Fehlermeldung, du musst im Manifest das Recht hinzufügen und so weiter. Und da gab es, wie gesagt, für CyanogenMod-Nutzer, also der ganze HTWG, ein neues System installieren. Dann gab es eine andere Möglichkeit für Root, und da wollte ich noch recherchieren, das weiß ich jetzt leider nicht, wie das hieß. Also für Root-Nutzer gab es schon länger eine Möglichkeit, mit der man auch eine App, mit der man anderen Apps die Rechte entziehen kann. Und da war jetzt ein neues Konzept, eine neue App jetzt im Market, die heißt, wie heißt die denn? AppGuard. Mhm. Die machen, glaube ich, so Sicherheitssoftware, auch andere Sachen. Und die braucht nämlich kein Root. Und du kannst auf deinem Android-Gerät anderen Apps die Rechte, gewisse Rechte entziehen, also einzelne Rechte. Nur das Konzept, wir haben dann angeschaut, weil ich war sehr neugierig, wie das geht, dieses ganze Sandbox-Sicherheitskonzept, wie machen die das? Die machen das so, diese App lädt die neue App, die du installieren möchtest, runter, packt sie aus, verändert das Manifest, also das, wo die Rechte beschrieben sind,
die sie haben. Hackt die andere
App. Das ist eine Textdatei, das Manifest. Nein, es ist binäres XML.
Binäres XML?
Man kann es auch wieder in den Text zurückverwandeln.
Okay.
Also Platz und Effizienz sparen beim Laden.
Aber du musst es rauswandeln,
dann ist es XML-Datei. Das klingt schmutzig.
Es ist sehr schmutzig, weil nämlich du patchst diese Datei, also dieses andere APK-File, und vor allem, du kannst ja nachher nicht mehr signieren mit dem, mit dem Key des Developers, sondern die App verwendet einen eigenen Key für alle Apps, die sie signiert. Und das heißt, du kannst dann nicht mehr die Authentizität feststellen, ob das jetzt die originale App war oder nicht, wenn nämlich.
Und ist diese App eigentlich Open Source, die das tut? Oder ist die vielleicht in Wirklichkeit ganz was Böses und macht sich dann noch
ein System breit und so? Ich glaube eigentlich nicht, da müsste ich jetzt nachschauen, aber ich glaube nicht, dass das ist. Und das zweite ist ja noch, normalerweise hast du die Update-Funktionalität im Market, also im Google Play Store, die funktioniert darauf, also dass derselbe Anbieter eine neue Version bereitstellt. Aber diese App, die du dann installierst, ist eine andere, was ist eine andere Signatur, die hat zwar nur denselben Package-Namen, also denselben Namen im System. Aber wenn du jetzt zum Beispiel im Market dann die originale App installieren würdest, würde ich sagen, geht nicht, Signaturen passen nicht. Das heißt, entweder die bauen irgendeine Update-Fähigkeit ein und im schlimmsten Fall musst du es dann halt dann deinstallieren, neu installieren, verlierst deine Einstellungen.
Meine App ist nicht alles getestet. Nicht gemütlich. Aber ich finde das urcool, das ist ja wie in der Biologie, wenn sich da jetzt eine Tierart da aufmacht, andere Tierarten zu versklaven und zu beherrschen. Ich meine, das ist ja voll der
Die ist dann eine sehr gute Version.
Sklaven oder verherrschen, das klingt nach ein bisschen dem Suref mit dem Thema.
Nein, aber stell dir vor, die App nimmt andere Apps, tauscht einmal kurz einmal den genetischen Code aus, was die wirklich tun darf und beherrscht die dann. Ne? Weil die kann ja sagen, so, ich entziehe dir jetzt das Recht und
in Wirklichkeit machst du
das und das, um sie alle zu knechten.
Eine Frage ist auch, wie das rechtlich aussieht, ob man das darf. Das weiß ich jetzt gar nicht, ob man da, wenn man baut ja dann eigentlich Werke anderer in dem weitesten Sinne. Und,
Aber ist sicher nicht schlecht, oder einfach auch so als App-Entwickler kann man es wahrscheinlich testen, ob das.
Auf jeden Fall, wenn es einen Kandidat gibt für den Namen Killer-App.
Es ist die Killer-App. Das wäre ein guter Name gewesen.
Ein gutes Beispiel finde ich ist für Dinge, also anders denken irgendwie, weil ich mir schon oft gedacht, wie kann man das machen, wenn man
nicht Root zum Beispiel.
Ich finde den Ansatz finde ich schon cool, weil die haben sich was überlegt. Wie machen wir es ohne Root? Ja? Und auf die Idee wäre ich nie gekommen, dass ich die App vor mir installiert einfach modifiziere, dass ich das Recht nicht mehr hat. Ja? Ja. Also dahingehend klingt es für mich schon ein Plus, wenn man denkt, das ist ein sehr cooler Ansatz. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen so schnell und wohl ganz einfach eigentlich. Mhm. Aber halt die Side-Effects dadurch sind halt auch nichts, finde ich nicht so.
Okay. Ja, du hast vorhin auch gemeint, dass es vielleicht interessant gewesen wäre, die App-Entwickler gleich einmal darauf vorzubereiten, dass eine App ein Recht entzogen werden kann.
Diese Diskussion, die gibt es auch sehr oft auf Google-Mailinglisten, warum es dieses Konzept, dass man Rechte entziehen kann, nicht prinzipiell Einzug hält, also vom Android so vorgesehen ist. Weil wenn es so wäre, dann wäre ja im SDK, also in der Entwicklungsumgebung für App-Entwickler, müssten die jederzeit mit rechnen, dass ein Recht nicht gewährt wird. Die müssen dann Fehlerbehandlung machen und dergleichen und dann sagen, vielleicht Hinweistext, das musst du jetzt machen, damit das nass geht. Und das würde, finde ich, schon zu einer schöneren Sache
führen. Wäre sauberer dann.
Und das wird halt immer abgeschmettert mit, das ist dann der Einfachkeit halber und keep it simple und dergleichen. Und für den Benutzer, wenn du jetzt 1000 Dinge immer ab... Man könnte es, ich wäre dafür, dass eine App von mir aus alle Rechte standardmäßig hat und ich kann es dann halt vielleicht noch einzeln deaktivieren und für den Entwickler halt mehr Aufwand, wenn man das alles handeln müsste. Aber und jetzt im Nachhinein, also jetzt erst einführen, ist mit der Kompatibilitätssinn und bla bla, aber ich wäre immer noch dafür, dass das irgendwann. Vielleicht kommt es ja noch, wenn das Thema Sicherheit immer mehr
relevant wird, wenn
immer mehr zum Problem wird.
Die großen Backups.
Okay, machen wir mal eine von den ca. 70 anderen
Millionen. Ja, 70 andere.
Ich weiß nicht, ganz viele.
Du hast da nochmal was. Hast du da die Interviews, die du geführt hast, vielleicht nochmal an Telefon vom MetaLab?
Ah, du hast das mit dem...
Was, ja, das ist ganz was Wichtiges. Das war eine Meldung von Zeit Online und wurde verlinkt in mehreren Blogs. Und zwar geht es darum, Anglu, glaube ich, heißt das.
Angluit.
Angluit, ja. Und das, die wollen... für so eine Art Crowdfinancing-Plattform aufstellen für Rechteinhaber von Werken oder deren Erben. Ganz prominentes Beispiel jetzt die Erben von Douglas Adams, die die Rechte am Hitchhiker's Guide to Galaxy besitzen. Und die sollen aufgefordert werden, einen Betrag zu nennen. Für diesen Betrag lizenzieren sie es an das Werk unter Creative Commons, also ein Buch jetzt zum Beispiel. Das heißt, es kann dann als freies E-Book verteilt werden.
Ja.
Und sie kriegen halt eine einmalige Abschlagzahlung, können sich aber trotzdem noch die Filmrechte oder irgendwas anderes behalten. Und da wird jetzt halt geschaut, ich glaube, die ersten haben da schon, sind schon drauf eingestiegen und wollten halt so und so viel 1.000 Euro und haben das zum Teil sogar schon gekriegt dann von irgendwelchen Spenden. Und das Schöne wäre für Bibliotheken, dass, wenn sich das durchsetzt, dass eine Bibliothek dann auch, die müssen ja derzeit recht viel zahlen, wenn sie ein Werk auch elektronisch ausborgen wollen, müssen sie dann irgendwelche Verträge machen, dann werden die zum Teil motiviert, dass sie sagen, okay, dann zahlen wir den Rechteinhabern einmal das und dafür haben wir das Buch elektronisch.
Für uns, genau.
Genau, und es wäre auch für die Erben schön, weil viele von den Büchern werden nie mehr gedruckt.
Ja.
Ja? Und dann kriegst du zumindest einmal überhaupt da Geld.
Und die verlieren ja nicht die alle Rechte an dem Buch.
Nicht alle, also nur du.
Nur das, weil zum Beispiel nur für nicht kommerzielle Verwendung und alle weiteren Rechte, wenn die nochmals
eine Auflage
rausbringen wollen oder finden, also alle weiteren Rechte,
kannst du immer noch behalten,
eigentlich sehr wenig.
Aber du kannst das Werk elektronisch mal verbreiten
aber ich kann
und ungestraft lesen.
Das E-Book, genau.
Und da war jetzt, glaube ich, in dem Zusammenhang ein Spendenaufruf für eben Douglas Adams' Hitchhiker's to the Galaxy, dass man da schon mal ein Gebot machen soll und dass da Geld zusammenkommen soll. Die wollen aber relativ viel haben, glaube ich, damit sie überhaupt Gespräche beginnen. Hitchhiker's Guide to
the Galaxy, da steht
29.000, was ist das?
Interessierte
Projekte müssten
jeweils 10 Dollar,
also 290.000, sehe ich das richtig?
Ja.
290.000 Dollar, also 300.000 Dollar wollen die haben.
Wenn so der übliche Preis im Stream von 8.000 bis 20.000 Euro bei so einem,
ja.
Also es wäre schon etwas viel oder mehr.
Interessant war aber auch, dass sie da drinnen zugegeben haben, also sie sehen auch vor, dass wenn ein Autor dann merkt oder ein Rechteinhaber, er kriegt nur so und so viel zusammen, dass er dann nachträglich auch sagen kann, okay, er gibt es auch billiger her.
Ja.
Also um das dann auch irgendwie als Tool zu verwenden, um zu schauen, wie viel sind brachliegende Rechte überhaupt wert von einem Buch. Aber ich finde, das ist ein netter Ansatz. Und man soll es unterstützen. Ja. Wird verlinkt.
Verlinkt.
Ich kann, wie wäre es mit ein bisschen Rutger Hauer zum
Drüberstreuen? Aber bitte, ja. Du hast wieder mal einen Rutger Hauer-Film gesehen?
Ja, eigentlich wollte ich zwei anschauen, aber den Hitcher habe ich wieder nicht geschafft. Aber ich habe jetzt mal Martin seine...
Du hast immer noch nicht Hitcher's Guide,
eigentlich
Hitcher, der Highway Killer?
Nein, habe ich noch nicht gesehen. Eigentlich einer der größten von seinen, einer bekanntesten, sagen wir mal
bekannt,
so.
Ja.
Bekannt. und ich habe mir die Empfehlung von Martin angeschaut, Crossworlds. Crossworlds. Ich weiß nicht, ob es eine Empfehlung war. Er ist bizarr schlechter Film. 1996, Handlung, ein junger Mann hat ein Amulett von seinem Vater, der früh gestorben ist und trägt das immer, geht auf eine Party, dort sieht er eine Frau stehen, die ihn seltsam anschaut und er kommt dran drauf, dass die Typin eine Kämpferin ist, die die Warlords abhält und diese Warlords, die sind in einer anderen Dimension und es gibt den Zepter, da kann man dieses Amulett einsetzen und dann kann man zwischen diesen Dimensionen hin und her springen. Ja. Kurios, der junge Jack Black spielt mit und er spielt die Rolle, die er sein restliches Filmschaffen dann meistens auch spielt, nämlich so einen Party-Kumpel, der sich gleich in der ersten Szene eine Dose Bier zerdrückt am Hirn.
Okay,
ja. Kurios, jung. Und ja, es ist halt ich glaube, er ist nicht mal, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der im Kino war, das war eine Videoproduktion. Und wenn ein Film, der über Dimensionssprünge handelt, ja, nur in L.A. spielt und die Dimensionssprünge auch
auch nur in L.E. stattfinden, von einem Punkt in L.E. zum anderen Punkt in L.E., dann weiß man schon.
Die haben keine U-Bahn, glaube ich.
Ja, anscheinend ist dieser Interdimensionszepter ganz schön praktisch. Also in einer Ästhetik von den Heliwells gedreht, die Story ist Schrott, der Rutger Hauer ist lustig.
Er ist auch der Oberdämon, oder?
Er ist auch ein älterer Kämpfer und zu dem kommen sie und der hilft dann auch feiern. Ich meine, sie haben so ein paar Videotricks eingebaut, die schauen auch so unter Fernsehniveau halt irgendwie so.
Ja, und wie kämpfen sie? Mit Strahlenwaffen oder mit geheimen Schwertern?
Mit dem Zepter hauen sie her, ja genau.
Und die Dämonen sind ich meine, so verkleidete Viecher oder schon so Trickding?
Die schauen, also es ist ein älterer mit schütterem Haar in Anzug gekleideter Oberböser. Und das Ganze hat auch ziemliche, naja, es ist halt ein B-Movie, aber wirklich, ich meine, man kann es schon anschauen, man sollte es vielleicht nicht nüchtern tun und vielleicht nicht alleine, dann hat man einen großen Spaß irgendwie. Der Rutger Hauer macht einen sehr schönen Meta-Scherz zwischendurch, der wahrscheinlich nicht so gemeint ist, mit so, naja, ich erkläre dir jetzt nichts, hier sind die Guten, da sind die Bösen, wir haben das Zepter, das wollen die Bösen, fertig.
So ist der Meta.
so ist er einfach auch der Film. Also
wie viele von 5 Bierdosen, die man während dem Film trinken könnte,
empfiehlst du? Eine halbe schrottige. ein lauwarmes Bier. Das war, ich habe überhaupt kein Glück gehabt mit Content in letzter Zeit. Ich habe ja letztes Mal noch erzählt von das so Shotgun, okay, das war noch Rutger Hauer, aber das letzte Mal habe ich erzählt von dass es zu Starship Troopers eine Fernsehserie gegeben hat.
Ja, die aber irgendwie eingestellt wurde.
Richtig, so. Und die habe ich mir auch angeschaut, zumindest die ersten 5 Episoden und die ist, glaube ich, Ende der 90er Jahre produziert worden und ist eine zu 100% gerenderte 3D-Serie. Das ist viel zu früh gewesen. Die schauen alle aus wie Action-Maxon. Es ist produziert vom Verhoeven.
Also auch die Menschen sind gerendert.
Alles. Es ist also einfach ist eine Animation, Trickserie, genau.
Aber ich meine, George Lucas hat das geschafft mit den Star Wars.
Ja, aber das ist einfach Schrott, weil Starship Troopers lebt ja davon, dass es diesen wirklich bösen Unterton hat. Diese schönen Menschen beim Militär und diese faschistoiden Werbevideos. Das machen sie bei der Serie, bei den ersten 2 Folgen gibt es auch noch so halbherzig diese Werbespots. Aber dann ist es eigentlich genau das Gegenteil, weil dann ist es eigentlich nur ein Militärporno. Also es ist eigentlich nur, die Operationen halt werden gezeigt, wie sie halt kämpfen auf diesem Planeten.
Gegen Käfer.
Und ja, richtig. Und der Scherz hier geht halt komplett verloren. Das ist, wenn du mich fragst, war das eine billige Kohlemacherei, die es dann auch nachher zur Verwurstung irgendwie angestartet haben. Also böser Paul Verhoeven. Ich meine, der Paul Verhoeven ist, ich meine, er hat schon Robocop, er hat schon gute Sachen gemacht. Total Recall, Robocop und so. Aber er hat halt auch Showgirls und Basic Instinct gemacht. Er ist ein durchwachsener Mensch. Eine Himbeere bekommen für Showgirls.
Ach, mir das gefallen.
Wirklich. Okay. Kann man, der erste kann man Film, machen.
Wo ich wirklich gedacht habe, ich will gar nicht in die USA, die sind alle böse.
Verstehe. Naja, so viel zu Ding. Also nicht viel Content-Glück gehabt diese Woche, aber ich bleibe dran, Hitcher. Ich habe große Hoffnung in Hitcher.
Ja, da fällt mir ein, ich habe gestern angefangen, was zum Schauen. Serie, österreichische Serie, Braunschlag.
Braunschlag.
Das ist vom ORF produziert worden letztes Jahr und ein interessantes Konzept, diesmal zuerst auf DVD und erst im Herbst dann im Fernsehen.
Wow.
Kann man jetzt also momentan nur auf DVD kaufen und gibt es noch die erste Staffel. Schlau. Und eigentlich finde ich es göttlich, aber ich habe jetzt 2 Folgen gesehen. Jetzt, aber
und kannst du kurz anteasern, worum es geht?
Ja, also der Balfradag ist der Bürgermeister in einem kleinen Ort.
Muss man dazu sagen, österreichischer Kabarettist, bekannt als Kaiser.
Noch die Nina Prol und
Die üblichen Verdächtigen.
Und das Ganze ist in einem kleinen Ort irgendwo im nördlichsten Niederösterreich angesiedelt. Ja. Er ist der Balfrader, ist der Bürgermeister.
Okay.
Hat gerade die Finanzen in seiner Ortschaft furchtbar in den Sand gesetzt. Dann ist pleite, alles ins Aufrissen auf ihm. Ja. Und dann ist er verzweifelt, was macht man jetzt? Also seine Parteigenossen in der Landeshauptstadt, die sitzen ihm auch im Rücken. Und dann ist er halt irgendwie ziemlich demotiviert und hört im Radio so einen Bericht über Medjugorje. Ja. Medjugorje, einst ein kleines Bauerndorf und so weiter.
Mit mittlerweile
20.000 oder 8.000 Gästebetten und so weiter. Ja. Und dann kommt er halt auf die gleiche Idee, ein Wunder muss.
Und ist schön gemacht, oder?
Ja, es ist super gemacht.
Also richtig österreichisch.
Also österreichischer, lustigster Humor. Und dann, super. Wie jetzt,
also und das kriegt man schon in der Thalia oder
das im ORF-Shop? Das kannst du genau oder? Auf Amazon schon bestellen. Das ist online. Okay, jetzt schon seit mehreren Monaten, glaube ich, im Handel und erst jetzt im Herbst wird es dann ausgestrahlt.
Kann man sich unter Linux die DVD anschauen oder ist die so DRM-verseucht, dass man das nicht
normal zum Laufen hat? Das habe ich nicht am Rechner geschaut, aber weiß ich jetzt nicht.
Aha, kann
ich nicht
sagen. Das ist richtig auf einem DVD-Player geschaut.
Ja, also den
kann man mal recherchieren.
Ja. Vielleicht gibt es auch andere Quellen, ich weiß es nicht. Aber ja.
Also Braunschlag.
Braunschlag, ja.
Also und nach den zwei ersten Serien kannst du sagen, das ist okay.
Ja, ich bin deswegen gestern so spät ins Bett gekommen, so heute kann man auch kommen, wie viel Arbeit, weil ich einfach nicht aufhören können zum Schauen.
Ja, super, super.
Also wirklich göttlich gemacht.
Okay.
Und Braunschlag ist der Titel, also der Name dieser fiktiven Ortschaft heute,
okay,
ist ja. der Titel. Aber Balfour als Bürgermeister ist göttlich, also mit seinen mit seinen Ausbrüchen und so gleich.
Der ja, macht ich mag den Balfour.
Ja,
und es ist schön, dass er was anderes mal spielen darf
ja,
als den Kaiser.
Ja, ja, genau, weil es ist ein ganz anderer Charakter und so cholerisch ein bisschen. Und
also, cool, Serienempfehlung. Und da spielt es jetzt im ORF?
Nein, also erst angeblich kommt es im Herbst erst. Also momentan nur halt zu kaufen und dann im Herbst. Mhm. Sie machen die Rechteverwertung mal andersrum, weil sie dann gemeint haben, es schauen zwar viel weniger Leute die DVD, aber die das machen, die machen viel mehr Stimmung also für eine Serie oder dagegen. Und das ist ich erzähle es jetzt zum Beispiel
in Podcast. Serie, ja. Wieder mal machen.
Ja, hat funktioniert. Aber ja, auch da interessant.
Dann können wir gleich weitermachen mit Werbung, oder?
Bitteschön.
Mein ältester Bruder macht ja schon seit ewig lang Musik irgendwie.
Ja.
Und er hat ein neues Mixtape draußen mit seiner Truppe EPY, also EPY. Und das verschenkt er einfach so zum Runterladen. Macht halt so Instrumentalmucke, was wir mögen. Das ist so Elektro irgendwie. Letzte Nummer empfehle ich, die fünfte, die ist schön partykompatibel. Und ja, es blubbert und brodelt. Vielleicht schaffen wir es ja mal.
Verstanden. Er bietet es gratis zum Download an.
Richtig,
auf zum einer seiner Webseite.
Hören und Ding. Genau, die Webseite ist...
Und du weißt aber nicht, unter was für einer Lizenz er es stellt.
Das
heißt, ich kann mich trotzdem strafbar machen, wenn ich das dann
per
BitTorrent so anbiete.
Oder wenn man es in einen Podcast reinschneidet. Du, das weiß ich aber nicht, was für eine Lizenz es ist, aber das kann man ja vielleicht selber fragen. Es blubbert und brodelt. Vielleicht macht er vielleicht einen Beitrag über Musikproduktion oder so und wir stellen es einmal irgendwie so in ein Ding oder machen mal ein Interview, keine Ahnung. Da ergibt sich ja einiges. Also die Url ist auf jeden Fall, wer mal reinhören möchte, ist EPY, also epy.co. .at/Aptify. Also
du verlinkst es vielleicht
Aptify,
in den
Shownotes für
Leute, die die Shownotes anschauen.
Ja, genau. Kann man reinhören.
In diesem Zusammenhang, ich sitze meistens ein paar Stunden, bis die Shownotes wirklich fertig sind. Also ich würde mich freuen, wenn es auch jemand anklickt.
Vorstellen. Ich schaue es mir manchmal an. Ich finde die Videos nämlich ganz gut. Ich finde das Beste ist, dass du die Videos embeddest, weil die kann man dann schön zusammenklauben und sich dann dort zentral angucken.
Mhm. Ich hätte noch Interviews, die wir im Anschlag machen, aber im Anschluss, aber ich glaube, da müssten noch irgendwelche Themen sein.
Florian hat noch einige Dinge auch gepostet, aber der wird.
Können wir irgendwas ohne Florian erzählen oder sind die alle so extrem Florian-spezifisch?
Nein, da. Es wäre gewesen, dass du in Indien ist ein 13-Jähriger wegen eines Virus.
Computervirus verhaftet worden?
Weiß auch nicht. Also ich habe es leider nicht angeschaut.
Okay.
Aber echt gut.
In Japan ist
also Japan war das, genau.
Das Programmieren von Schadsoftware unter Strafe gestellt.
Stimmt. Und daraufhin haben sie gleich einen 13-Jährigen verhaftet.
Tja.
Der angeblich da was in einem Forum verbreitet hat. Aber das ist ja dann immer die Abstufung, wie wann ist man wie ein Autor, wo ist man noch Sicherheitsexperte. Und das ist halt immer ein gefährlicher Schritt, sowas dann unter Strafe zu stellen. So generell unter Strafe zu stellen.
Da gab es doch im letzten Jahr so eine schwierige Diskussion in Deutschland mit diesen Hacker-Tools, oder?
Ja genau, in Deutschland sind die jetzt noch, dabei? Also sind ja jetzt sowas wie Nmap oder auch Wireshark zum Beispiel. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das noch aktiv ist, aber damals war es ja so in dem Vorschlag zumindest, dass man allein für den Besitz solcher Tools, mit dem Besitz solcher Tools sich eigentlich schon Strafe macht.
Und
das ist ja eigentlich
arg. Feuchte Traum eines Innenministers.
Ja, Besitz von besonders auch gefährlich, wenn du eine Sicherheitsfirma bist oder deine eigene Software abkaufen willst, das brauchst du
Netzwerk. In einem Netzwerk, also diese Bilder bis das erste, wenn du es anwirfst und irgendwas nicht so funktioniert wie erwartet. Und
alle ist Hackerfirmen.
Sagt die Gesetzgebung anscheinend dazu. Ich mein,
mich erschreckt eher der dahinterliegende Gedanke, dass der Staat jetzt a priori dann das Recht hat, auf deinem Computer rumzuschnüffeln, ob du etwas besitzt, was du verwenden könntest und dann macht sich dadurch schon strafbar. Ob er es
jetzt einfach so schnüffeln darf, weiß ich nicht.
Aber naja, wie willst du so ein Gesetz sonst durchsetzen, also, wenn der Besitz schon strafbar ist? In weiterer
Konsequenz, da kommen wir wieder zur Bundestrojaner-Diskussion, oder? Aber das kriegen sie eh nicht zusammen.
Da war jetzt Bundestrojaner, da war ganz kurz, das war jetzt gerade verlinkt, da war zum Thema, wie wenn man es schon umsetzt, dann nur von Profis. Da in Deutschland sind ja jetzt von Daten, also zig Daten und Beweisdaten verloren gegangen, aufgrund eines Programmierfehlers in dieser tollen, ach so tollen Ermittlungssoftware. Die haben erst mit so umstrittenen Daten erhoben, also mit umstrittensten Methoden, mit den Bundestrojanern, aber also auch persönliche Daten, die vielleicht nicht erhoben hätten werden dürfen, weil es persönlicher Lebensbereich ist. Und dann kommt jetzt raus, dass beim Aufheben der Daten, also fürs Verfahren, dann plötzlich geschinnte Daten und Beweismittel nicht mehr da sind.
Tja.
Weil sie von Profis gemacht wurden. Menschen, wir machen einen Trojaner, aber das machen eh Profis. Keine Sorge.
Das ist ein Feature, not a bug. Das ist der Datenschutz, der dann wieder greift.
Aber sie haben es schon vorher irgendwie gesichtet und in den Akten. Also, aber wenn sowas als Beweismittel durchgeht, wenn die Daten nicht mehr da sind, das steht eh im Akt,
Wir hatten die Daten, ja genau.
Und da waren noch ganz viele Kinderpornos drauf, aber die sind jetzt leider nicht mehr da, weil das Programm hat sich gelöscht. Aber sie waren da.
Also
sie
sind das ist immer noch eine Stufe besser als in Österreich, Ironie wo ja beim Tierschützerprozess weiß, ne? Ja, so ist, dass die Staatsanwalt die Daten hat und sagt, die zeigen wir euch nicht. Geht scheißen. Ne? Mhm. Und die kommen dreimal mit richterlicher Ahnung und sagen, bitte, wir sind Prozessbeteiligte, wir wollen die Daten sehen, das sind ja über uns erhoben worden. Nein, die kriegt es nicht aus. Da ist wenigstens angeblich ein Virus, der es vernichtet hat oder ein Computerschaden. Bei uns ist einfach nur, ihr kriegt es nicht, dann geht's euch brausen.
Ja, wenn wir schon bei diesen Rechte-Geschichten sind, da hast du ja auch gepostet, die Story vom... Wie heißt der?
Jimmy Wales. Wikipedia, genau. Ja, ruft auf. Ich habe es jetzt nur ganz kurz gelesen. Ich kann noch nicht viel drüber sagen. Ein User hat Links gepostet zu Seiten, wo man Videos downloaden kann. Und zwar in Britannien, also in UK.
Ja.
Und wird jetzt in die USA ausgeliefert, weil er sich strafbar gemacht hat gegen US-Gesetz, nicht gegen UK-Gesetz. Also und der Jimmy Wales, Gründer von Wikipedia, ruft jetzt auf, per Online-Petition den zu unterstützen.
Hast du schon unterschrieben?
Ja, sicher. Man kriegt dann sofort
seine Retour-Mail. Ich verzeihe ihm noch nicht seinen traurigen Gesichtsausdruck, mit dem er mich monatelang gequält hat, der Jimmy Wales. Aber ich werde es unterschreiben. Aber dieser traurige Blick, aber bis jetzt noch eingebrannt, der Jimmy.
Jimmy Wales war mal in Wien auf einem Wikipedia-Stammtisch. Mhm. Schon länger her und hat mir so leid getan, weil das war ein Karlsplatz, also TU Wien. Ja. Und es hat sich dann sofort irgendein Querulant an ihn dran geheftet und den armen Kerl voll gequasselt, also Lava, irgendwas, UFOs oder was auch immer. Ne?
Können wir das nicht in Wikipedia?
Die anderen Wikipedia-Typen, also die halt mit waren und Studenten, haben sich jetzt nicht traut, da mit dem zu reden oder so. Der arme Kerl, der das dauernd an dem gepickt und hat den niedergetextet.
Ja, das kann passieren.
Aber sympathischer Typ. Hey, ich habe unter Reddit was gepostet. Es gibt noch eine Petition für einen MP3-RIP-Dienst, der mit Google Schwierigkeiten hat, weil der Dienst ist in Deutschland ansässig und der sorgt dafür, dass man YouTube-Videos als in MP3s umformen kann.
Und das darf man, glaube ich, nicht momentan laut YouTube.
Laut YouTube, aber laut deutschem Grundgesetz darfst du es. Und da geht es darum, gibt es auch eine Petition, die man unterzeichnen kann. Was war das Zweite? Da habe ich eine nette Meldung gelesen in der Future Zone. Da verlinken sie auf einen anderen Blog. Nokia soll seinen CEO feuern, diesen Microsoft-Typen. Was wir schon vor sehr vielen Podcasts
gesagt haben. Ich glaube, das war, aber ich habe mir den Artikel durchgelesen. Ich glaube, da hat ein ehemaliger Apple-Manager hat sich geäußert, dass er da gemeint hat, er hat schon von Anfang an gemeint, sie sollen Android machen und Elop, das ist nichts.
Ja. Ich hoffe, diese Meinung setzt sich durch.
Naja, mal schauen. Bei Nokia, ich weiß es nicht. Obwohl, Nokia wird wahrscheinlich noch länger durchhalten. Vorher wird noch einmal Research in Motion, die RIM-Leute werden, glaube ich, mal untergehen, obwohl sie jetzt...
Die waren ja wirklich mal lange Leute, sehr, sehr weit vorne mit ihren Business-Produkten.
Ja, aber sie haben das total verschlafen. Ja. Nokia, wie sie das geschafft haben oder so. Ich habe einen Podcast gehört, wo sie dann halt gemeint haben, ja, früher war das vor allem einfacher, da konnte man es noch so ein bisschen zusammenstecken, aber halt Apple hat ein komplett neues Game aufgemacht halt mit den Sachen mobilen Betriebssystemen und jetzt kriegen sie es einfach nicht mehr zusammen. Ich meine, ich kann mich erinnern, das Playbook, oder wie hat das geheißen, das war so ein Tablet, das sie rausgebracht haben, ja. Da war überhaupt noch keine Infrastruktur gegeben für die Entwickler, da war noch die Rede davor, dass man Adobe Air nimmt, diese komische Runtime-Environment, um dort diese Apps zu das sind Schmerzen schon, wenn ich es nur erzähle. Aber ja, naja.
Apropos Schmerzen, wir haben ein neues Störgeräusch, Handy-telefonierende Omas.
Oh, nicht schlecht. Mit lustigen Ruftönen.
Ja. Genau, ja. Nicht schlecht.
Ja. Aber das Nokia hat ja wirklich das lange Zeit total, ich meine, eine Geschichte eigentlich, was wir ganz vorsichtig drum gemacht haben von Gummistiefelnherstellern.
Technologiekonzern, so schnell geht's.
Handyhersteller und
Sie können es noch immer da reißen, aber sie müssen sich schnell umsatteln. Weil Nokia ist schon noch ein Begriff und die Hardware, die sie bauen, hat immer gute Rezensionen bekommen und die schauen auch cool aus. Also die Phones schauen nicht aus wie das Galaxy S, wo man wirklich böswilligerweise meinen kann, okay, das schaut aus wie das als ein iPhone-Nachbau. Genau. Sondern die Nokia-Dinger schauen originär aus und diese Zeiss-Optik, also gerade so Leute wie der Martin, die dann auch auf Fotografie und so stehen, sie haben was zu bieten. Das müssen halt sich nur zusammenreißen.
Ja.
Also das Beste wäre überhaupt gewesen, wenn es die Mikro-Sache durchzogen hätten.
Tja. Wir haben das hätte echt Potenzial gehabt. Wenn es noch ein bisschen mehr Schub gehabt hätte, dann hätte sich schon das Ökosystem rundherum gebildet.
Ja. Keine Cojones.
Jo. Na gut, ich habe noch eine Meldung von Telepolis, das ist ein sehr interessanter Artikel über Peak-Öl in Europa. Also das in Europa hat ja Erdölförderung. Und man spricht von Peak-Öl, also wenn das Maximum der Erdölproduktion erreicht ist und das dann runtergeht. Und der ist in Europa schon vorbei. Also Europa war jetzt nie der Welt-Erdölproduzent, aber das Plateau war circa 10 Jahre lang und jetzt sinkt die Produktion. Und teilweise sinkt
Peak
auch
Oil.
Peak Oil, ja. Gleichzeitig sinkt auch der Verbrauch, aber teilweise wegen der Wirtschaftskrise. Und andererseits hängt das auch wieder zusammen, wie bei Griechenland, die nicht mehr das Geld haben, sich ihren Erdölkonsum leisten zu können. Und dadurch fährt die Wirtschaft runter. Ein sehr interessanter Artikel, der dann Zusammenhang zwischen Erdölimport und Wirtschaftskrise versucht zu erklären. Ist halt recht komplex, aber
ist cool. Ja, ich kann noch aus dem Podcast-Reich erzählen. Ich habe mich festgehört in Göttingen. Ich muss wieder österreichische Podcast hören. Ja, Göttingen ist das neue Podcast-Cluster.
Bitte erzähl noch einmal von Göttingen.
Ja, die Wikigeeks habe ich jetzt öfters gehört.
Ja, und über die Wikigeeks?
Die diskutieren, das ist eigentlich, so wie ich es verstanden habe, ich glaube, es ist ein Ehepärchen oder zumindest die sind zusammen. Und originell führen immer Weisen auf andere Göttinger Podcasts hin und diskutieren halt gesellschaftliche, netzpolitische Themen. Und ist wirklich hübsch gemacht. Sie haben so nette Ideen, also so ganz eigentlich ein Sprechpodcast, aber haben trotzdem so Zwischentrenner musikalische, was mir ganz gut gefällt. Und sie haben so Rubriken wie die Pottperle. Und bei der Pottperle, dann nehmen sie einfach einen anderen Podcast, einfach eine besonders witzige Stelle. Und das dauert dann halt nur so 20 Sekunden und so wie ein Zitat.
Boah, das heißt, du hörst einen Podcast und hörst dabei andere Podcasts.
Genau, richtig. Und sagst, das ist eine gute Idee, weil natürlich bei einem Podcast wird oft darauf geachtet, dass die richtige Lizenz haben, weil die Podcaster machen sich meistens Gedanken darüber, weil sie wollen ja weiterverbreitet werden und so. Und da funktioniert das wunderbar und ich finde das total bereichernd. Also wenn die da zwischendurch dann eine Pottperle spielen und dann hineinkichern,
was man ja bei kommerziellen Radiosendungen extrem selten hört, dass ein Radiosender wirklich im Originalton einen anderen zitiert, weil der so lustig war. Ne?
Ja, stimmt. Es ist ungewöhnlich. Ja, die Göttinger können es. Aber ja, ich werde versprechen, für die nächste Folge werde ich einen österreichischen Podcast wiederholen. Vielleicht ein Ding, was ist eigentlich mit der Susanne Mandrovis? Wann kommt irgendwann einmal ein MacBit zu einem Nux? Ich habe irgendwann heute in der Timeline gelesen. Oder
so kann ich öffentlich sagen, Susanne, melde dich.
Ja, und Robert, macht wieder mal einen Podcast. Ja, mit Gast Robert und so, das wäre echt fein. Ich meine, macht sie auch einen anderen Podcast?
Podcast von ihr ist, glaube ich, auch nichts mehr weitergegangen. Also ich bin nicht ganz so klug. Ich habe ihn lang abonniert und dann...
Das Letzte, was ich aber mitbekommen habe, dass sie auf Google Plus so mal gepostet hat, wo sie überlegt hat, ob sie sich jetzt ein Galaxy Note kaufen soll oder irgendwas oder ein anderes Android-Handy. Da habe ich noch irgendwo drunter kommentiert. Aber ja, Podcasten ist...
Zum Thema Pottperle, weil die Susanne hat uns immerhin zitiert.
Ja, das war damals große... Zu Recht, das war voll jetzt noch gefreut.
Podcaster-Werbung. Ah, die Biertaucher.
Die Biertaucher. Ja, obwohl wir 2 Wochen gebraucht haben, bis wir endlich mal einen Soundfall geschickt haben. Und
so. So ist das. Haben wir noch was? Liegt irgendwas auf dem Herzen oder sind wir leer gequatscht?
Ich kann ein Interview also für einen Anschluss bringen, das andere würde ich auf nächste Sendung aufheben.
Okay, was meinst du?
Also für nächste Sendung, das war ein Interview mit dem Hackathon Organisator im MetaLab und da war aber der Martin, glaube ich, nachher nochmal da. Das heißt, es ist, glaube ich, besser, wenn wir das mal spielen, wenn der Martin da ist und davon erzählt. Ich habe im MetaLab einen anonymen Typen interviewt, der in einem Callcenter gearbeitet hat.
Was anonymen Typen, das heißt, er war verpixelt dort?
Nein, ich weiß eh seinen Namen, aber ich habe immer gesagt, ich sage seinen Namen nicht in der Sendung.
Ja, ist gut, sehr gut.
Ja, und er hat da voll Insider-Bericht aus der Callcenter-Mafia und wie man sie überlebt.
Das schlimm ist. Also,
wir haben ihm eigentlich das versucht zu dramatisieren. Er hat eigentlich recht locker erzählt, aber hören Sie selbst.
Okay,
und dann steht es im Anschluss.
Ja, Callcenter.
Und damit verabschieden wir uns von Folge 60. Oder hat jemand von euch noch ein Thema?
Leer gequatscht.
Viel Spaß mit dem Bericht über die Callcenter-Mafia.
Und bis nächste Woche.
Tschüss. Ciao.
Wo drückt die drauf?
Da.
Callcenter-Mafia.
Es gibt so eine Callcenter-Leaks-Homepage, wo das alles beschrieben ist mit realen Namen und so.
Das ist alles so in. Setz dich gleich dazu, Martin.
Der Gregor wird, glaube ich, so ein Stimmenverzerrer drüber lassen.
Also, wir haben jetzt einen Insider aus der Callcenter-Industrie gefunden, zufällig an einem Ort, den wir nicht näher beschreiben. Sehr geehrter Herr Insider, du warst
drei Jahre
in einem Callcenter.
Genau.
Wurdest du gezwungen, dort zu arbeiten von so einer rumänischen Mafia, die dich mit Handschellen angekettet hat? Weil
nein, ich bin eigentlich hingekommen, weil ich einen Job gesucht habe, war vorher beim AMS.
Und das heißt, die Armut hat dich hingetrieben in diesen Job?
Ja, so ziemlich.
Und gab es da einen Schlepper oder geht man da so freiwillig hin und sagt, ich möchte Callcenter? Oder gibt es erst einen guten Freund, der sagt, ich gebe dir einen Job und der ist ganz gut, du musst nur mit Leuten reden und dann wachst du auf und sagst, ich bin Callcenter-Agent.
Naja, eigentlich war es so, ich habe irgendeinen Job gesucht damals, das war beim AMS und die haben gesagt, ja, beim Callcenter suchen sie immer Leute. Und
das haben wir einen Grund.
Einen Grund, ja.
Und du warst jung und brauchtest das Geld.
Ich war jung und brauchte Geld, richtig. Wollte ausziehen von zu Hause und so kam es eigentlich dazu und habe mich einfach gefragt und da die Anforderungen in dem Callcenter nicht sehr hoch sind, wurde ich auch schnell aufgenommen und habe meine ersten Erfahrungen sammeln können.
Erzähl mal, gab es formale Anforderungen? Also ich nehme an, du musst volljährig sein?
Ja. Und also die genauen Anforderungen wüsste ich nicht. Ich meine, man muss mit dem Computer umgehen können und die deutsche Sprache wäre halt nützlich, aber nicht unbedingt. muss, glaube ich, nicht, ist nicht generell.
Und hattest du so eine Einschulung bekommen? Kannst du beschreiben, wie läuft das hin? Oder wurde es gleich am ersten Tag
verkauft? Es war tatsächlich so, dass ich am ersten Tag schon vors Telefon gegangen bin und einfach ausprobiert habe zum Telefonieren.
Okay.
Und dann hat mir halt der Chef die Möglichkeit gelassen, okay, wenn ich will, kann ich nochmal kommen. Und so ging das dann auch weiter. Das heißt, es ging mehr um Praxis und wenig. Ich meine, es gibt schon Einschulungen, aber die sind halbherzig. Okay. Das heißt, man hat eine Stunde, da wird man halt ein bisschen mit der Materie konfrontiert, man kann Fragen stellen, aber wirklich lernen tut man es
learning by doing. Okay. Und kannst du beschreiben, was hast du da machen müssen? Versuchen, etwas zu verkaufen oder warst du in einer Beschwerdestelle? Oder?
Also ich war in zwei verschiedenen Callcentern. Eines war für DVB-T-Geräte. Das heißt, das war inbound, das heißt, ich sitze in der Hotline und bin eigentlich Operator. Das heißt, ich vermittle der herkommt, entweder zum Techniker oder eigentlich zur Gießline oder woanders.
Aber die Leute haben von selber angerufen,
richtig.
Du hast jetzt nicht Kunden akquirieren müssen.
Das war das eine. Das andere, was ich aber 3 Jahre gemacht habe, war, ich habe Umfragen gemacht. Das heißt, da rufe ich selber an und frage die Leute, ob sie bereit sind, mit mir kurz über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Entweder, weil sie Kunden sind bei der und der Bank oder weil sie vielleicht einmal bei dem und dem Gewinnspiel mitgemacht haben und oder verschiedenes. Manchmal ist es kundenorientiert, das heißt, da gibt es Kunden und manchmal ist es quer durch die Bank, blind. Und da muss ich halt fragen, okay, haben Sie Interesse, ein paar Fragen zu dem und dem Thema zu beantworten? Und da muss man halt ziemlich sympathisch rüberkommen, weil beim einen ist es, okay, Sie sind Kunde, Sie können ein Feedback geben und beim anderen ist es wirklich, ja, wollen Sie nicht mitmachen, 5 Minuten, und Sie kriegen kein Geld für.
Ja, genau. Aber die Zeit ist weg.
Da werden wahrscheinlich alle am meisten nicht mitmachen, oder?
Das ist so eine Sache. Also grundsätzlich, es gibt viele, die einfach nicht mitmachen. Das ist einfach Tatsache. Das andere ist, man kann Leute dazu überreden. Ja. Das heißt, das ist so eine Frage von Charme.
Ja, genau.
Das heißt, zum Beispiel, ich hatte meiner Meinung nach eine höhere Quote bei jüngeren Damen. und da ging es halt etwas leichter. Oder es gibt auch andere Kollegen, die haben einen Schmäh beim Einstieg. Es ist halt mehr die Art, die Persönlichkeit überzeugt als das Thema. Also 80% ist wirklich Persönlichkeit und 20% Thema. Wenn Sie zum Beispiel interessiert sind an Nike oder so, oder wenn Sie über Banken sprechen wollen oder was weiß ich.
Und wird man da nach Stundenlohn quasi bezahlt oder?
Genau, wie läuft das jetzt nur noch auf?
Also, als ich begonnen habe, das war bei einem Callcenter, das war diese DVB-T-Geräte, wo ich eigentlich Operator war, nicht Auskunft gegeben habe. Da war es so, ich habe 8 Euro die Stunde gekriegt. Das war fix, Werkvertragsbasis.
Und also du hättest auch die 8 Euro gekriegt, wenn jetzt gar niemand angerufen hätte.
Richtig.
Fürs Rumsitzen.
Genau.
Was aber wahrscheinlich nicht passiert.
Das ist auch passiert. Ja? Hat auch niemand angerufen und man kriegt Geld dafür. Das war halt damals für, ich weiß nicht, 3 Monate habe ich das gemacht. Das war eine angenehme Arbeit, weil es war ziemlich, manchmal war viel los, da musste man dauernd abheben, manchmal weniger und manchmal waren die Leute froh, wenn man auch einen Willen hatte, ihnen Auskunft zu geben. Zum Beispiel, das sind ältere Damen manchmal, die von Technik keine Ahnung haben.
Was da hast du schon kleine Sachen direkt helfen können.
Ja, ja. Also da Menüführung und so.
Turn it on and off again.
Ja. Das andere war, dass diese Umfragen zu machen. Ja. Da war es so, da gibt es erstens einmal grundsätzlich einen Mindestbetrag, glaube ich 6 Euro. Und, aber es gibt eine Erfolgsquote. Das heißt, man muss innerhalb von einer Stunde 3 Interviews führen.
Und wenn du das nicht machst?
Dann wird, je nachdem wie wenig man hat, umso weniger kriegt man.
Aber das Fixum kriegst du trotzdem die 6 Euro oder nicht? Das ziehst du dann auch noch?
Das war halt intransparent. Also am Anfang wurde einem erklärt, okay, ja, es gibt 7 Euro. Also es wurde einem so erklärt, okay, 7 bis 8 Euro. Mhm. Je nachdem, wenn man in der unteren, wenn der Durchschnitt im unteren Niveau ist, dann kriegt man halt 6 oder 7 Euro pro Stunde. Wenn man im höheren Bereich ist, 8 oder 9. Aber tatsächlich war es dann so, dass die Mindestgespräche schon so hoch angelegt waren, dass, dass man, wenn man sich ein bisschen mit Statistik auskennt, einen besonders hohen Prozentsatz sowieso nicht zusammenkriegt. Und man wurde geködert, wie als hätte man eine Route mit einer Karotte und man ist der Esel. Und ich bin halt irgendwann mal aufs System draufgekommen und habe halt dementsprechend nicht mehr versucht, krampfhaft viele erfolgreiche Gespräche zu haben, sondern einfach, okay, ich habe meinen Spaß mit den Leuten zu quatschen. Und
du hast eher deinen Spaß optimiert.
Ja, ich meine, man konnte auch mit Kollegen gut reden, man ist ins Gespräch gekommen und es hat Spaß gemacht, wenn man nicht zu viel Druck hatte.
Ja.
Und das war auch halt...
Und du hast aber trotzdem zumindest ein Minimum gekriegt, oder?
Genau. Ja. Also es hat halt geschwankt und es war intransparent, aber wenn man nicht zu sehr am Geld gehangen ist oder abhängig war, dann ging es. Man kommt über die Runden und ja, es war halt.
Sag mal, du hast deine Talk-Skills verbessert sozusagen.
Ja, verbessert. Es gibt zwar Schulungen, aber die sind meiner Meinung nach etwas halbherzig, weil man kann es sich nicht anlernen. Man lernt zwar mit der Zeit zum Beispiel, wie man Leute zum Beispiel vom Quasseln unterbricht. Mhm. Also das ist aber mehr was Persönliches. Das ist nicht so, dass mir das beigebracht wird aktiv, sondern man merkt dann, okay, es gibt Atempausen der Leute, wenn sie anfangen zu quatschen, dann sprichst du halt dazwischen und sagst, okay, Herr Meier, habe ich das richtig verstanden? Sie meinen das und das? Und dann kommen sie wieder zum Thema zurück, anstatt 2 Stunden über seine Lebensgeschichte zu quatschen.
Und du wurdest jetzt nicht bezahlt, wie lange du mit dem Kunden redest, sondern nur, wenn du über ein gewisses Thema mit ihm redest und er beantwortet dir dann Fragen oder was war das Erfolgskriterium?
Also grundsätzlich war es so, es gibt, die Fragen waren vorgegeben, das heißt, ich lese sie ab.
Ja.
Wo es kritisch, also ich werde pro Stunde bezahlt und muss zum Beispiel, mal angenommen, ich rede über Banken und habe eine bestimmte, und der Fragebogen dauert, sagen wir, 10 Minuten. Mhm. Dann muss ich 3 Gespräche in der Stunde führen. Dann kriege ich 8 Euro. Mhm. Wenn ich mehr führe, dann kriege ich 9 Euro oder 8,5. Mhm. Wenn ich weniger führe, dann 7 oder 6. Mhm. Und ich musste mich bemühen, 3 Interviews die Stunde zu haben.
Ah, 10 Minuten. Das ist eh schon eine halbe Stunde weg dann. Ne?
Richtig, und die andere halbe Stunde verbringst du damit, Interviews zu suchen.
Ja, ja.
Und das ist halt ziemlich anstrengend. Und es ist meiner Meinung nach eine starke Persönlichkeitsangelegenheit. Ich hatte eine Kollegin zum Beispiel, die war extrem gut, weil sie nicht die Leute wirklich überreden konnte, sondern sie hat diese suggestive Art und Weise, jemandem einen Befehl zu geben. Das heißt, wenn sie sagt, ich will das, dann fällt es ihnen unglaublich schwer, Nein zu sagen. Das ist etwas, da muss man ein bisschen unterschwellig verstehen. Oder sie, meiner Meinung nach, hat sie wenig von Psychologie verstanden, aber sie wusste das zu kriegen, was sie unbedingt haben wollte. Und im Callcenter ist das ziemlich nützlich. Also wenn man zum Beispiel Gespräche führt. Ich war eher so, dass ich versucht habe, möglichst nett zu sein und, keine Ahnung, einen Witz zu machen oder, meistens bei mir ist es dann gut gelaufen, wenn ich einen Run hatte. Das heißt, ich hatte einen Erfolg, dann den zweiten und dann, hat sich das gesteigert. Das heißt, ich bin in eine Routine reingekommen, wo ich dann so glücklich wurde, dass ich die Leute anziehen konnte mit dieser guten Stimmung. Das ist meiner Meinung nach 90% der Arbeit, dass sie so glücklich sind, dass ein anderer Mensch mit ihnen reden will. Das ist wirklich das...
Und um jetzt ein paar Horrorgeschichten zu verbreiten, hast du dann Kollegen erlebt, die dann mit Pulver nachgeholfen haben, dem Glück oder so?
Also mit Pulver, nein. Ich weiß, dass Kollegen Pulver verwendet haben, aber das hat nichts mit der Arbeit zu tun, sondern das war
privat. Die hätten es auch ohne Arbeit.
Da hätten es auch ohne, ja. Das sind halt Leute, die, keine Ahnung, Oder
hast du das Gefühl gehabt, die waren dann durch ihr Pulver irgendwie besser drauf in dem Glück und haben dadurch sozusagen Erfolg gehabt oder auch nicht wirklich?
Nein, nee. Also die meisten Kollegen haben keine Pulver genommen. Die, die es genommen haben, haben meistens auch Probleme gehabt mit dem Chef.
Okay. Und als anderes, hast du dann Kollegen erlebt oder so, die dann sich extrem für NLP interessiert haben oder irgendwelche Suggestionstechniken und so?
Nein, das auch nicht. Ich weiß, dass mein Chef da sicher ein Meister gewesen ist, weil der hat viel mit Mitarbeitern zu tun gehabt, die oft unzuverlässig sind. Mhm. Das heißt, da hat er mit mir eher seine Freude gehabt, weil er wusste, okay, wenn ich einen Termin vereinbare, dann bin ich auch da.
Und hängt das dann auch ein bisschen mit der Bezahlung zusammen? Also wenn ich nur 7 Euro auf einem Job kriege, dann bin ich wahrscheinlich auch nicht wirklich sehr pünktlich, ne? Stell dir mal jetzt vor, ne? Weil der Job eh scheiße ist.
Richtig, es ist so ein, ich weiß nicht. Manchmal will man einfach sich nicht bemühen oder man weiß, okay, die letzte Stunde, dann will man. Naja, das mit der Motivation ist so ein Ding. Ich hatte meinen Spaß bei der Arbeit, weil ich Verpflichtungen hatte, also Erfolgsdruck und so. Andere sind nur für 4 Stunden hergekommen und die hatten neben der Uni auch noch Probleme. Keine Ahnung, ich weiß, ich glaube nicht, dass es damit
so. Kannst du beschreiben, typischer Callcenter-Mitarbeiter ist jung, Student oder Hausfrau, 40, 3 Kinder, geschieden? Oder?
Also ich habe einiges gesehen. Ja. Eines sind jene, die keinen Abschluss haben oder so, sondern einfach ins Callcenter gehen und sie brauchen eine Arbeit. Okay. Das andere sind die Studenten, die müssen flexibel sein von der Zeiteinteilung, weil die Vorlesungen zu einer anderen Zeit sind.
Also die freuen sich, dass da 2 Stunden zwischendrin arbeiten
können. Dass sie 4 Stunden arbeiten können, das ist so der Block meistens und dann können sie wieder weiter studieren oder was anderes machen. Dann gibt es welche, die haben ihr Studium schon abgeschlossen, finden noch keinen Job für das, was sie gelernt haben und sind zwischenzeitlich im Callcenter und bisher in anderen Job.
Zwischengelagert.
Zwischengelagert, richtig. Mhm. Das sind so die 3 Haupttypen. Meistens, also ich habe meistens junge Leute kennengelernt im Callcenter, die sind entweder noch in der Schule oder Studenten. Aber zwischendurch kommen auch Leute unter, die den Job verloren haben oder das Studium abgebrochen haben und dann einfach keine Ahnung hatten, okay, was soll ich tun, und einfach auf der Durchstrecke waren quasi. Mhm. Aber ja, waren eher selten.
Und hast du irgendwie Leute erlebt, die schon seit 10 Jahren im Callcenter waren und da Karriere gemacht haben oder einfach...
Karriere im Callcenter?
Oder, sagen wir mal, die das in ihren Lebensabschnitt integrieren haben können, also für
längere Zeit. Mein Chef auf jeden Fall. Mein Chef hat wirklich so angefangen, er hat Wirtschaft studiert, hat im Callcenter angefangen und war so gut, dass er dann übernommen wurde, aber halt als Projektmanager. Das heißt, bei dem hat es ziemlich gut funktioniert, aber ja, keine Ahnung, ich habe es mir nicht vorgenommen. Es ist anstrengend, weil man muss mit Menschen gut umgehen können. Also meiner Meinung nach. Und er ist wirklich so ein Mensch, der kann die Leute motivieren. Selbst wenn ein Projekt schlecht läuft, kommt er her und sagt, Leute, wir bocken das. Und das ist halt das Wichtigste. Und vor allem, man muss...
Und der hat dann aber selber nicht mehr telefoniert. Der hat dann
die Studenten... Ich meine, ist schon vorgekommen. Wenn es einen Notfall gegeben hat, hat er auch ausgeholfen. Mhm. Aber meistens, nein, zu 90% nicht. Er hat mehr mit Kunden gesprochen, also er hat die Aufträge an Land gebracht. Mhm. Und das war halt doch deutlich die größere Herausforderung. Mhm. Ja.
Willst du noch was? Sonst sollte man vielleicht die Callcenter-Mafia anschneiden.
Na, hast oder du noch was vom sozialen Image erlebt eines Callcenter-Mitarbeiters? Also wenn du in die Disco gegangen bist auf Aufriss und die sagen, na, was machst du? Und du hast gesagt, ja, ich arbeite im Callcenter. Hast du dann irgendwie seine... oder hast du das dann eher lieber verschwiegen? Oder bist du dazu gestanden? Oder was hast du da erlebt? Also wie wird das gesehen, wenn man sagt, man arbeitet im Callcenter? Was für ein Image hat das, der Beruf? Oder die Branche?
Naja, dadurch, dass man nicht wirklich viel verdient dort, war es nicht das. Also ich war nicht besonders stolz drauf, aber da mir die Arbeit Spaß gemacht hat dort, war es nicht so schlimm. Ich habe einfach gesagt, okay, ich arbeite im Callcenter, das ist wie im Supermarkt arbeiten, ist auch keine Arbeit, auf die man stolz ist, aber ja, irgendwo muss das Geld reinkommen. Und naja, damals habe ich noch nicht studiert. Ja. Also es war nicht wirklich mit Scham behaftet, aber...
Du hast dich jetzt auch nicht geniert irgendwie groß dafür? Okay. Ja?
Nicht ich, aber ich weiß von Kollegen, einige haben sich schon dafür geniert, wo sie sich gedacht haben, okay, Belästigung am Telefon, also, weil man muss ja doch viele Leute anrufen. Ja, es ist irgendwie so, manche Leute waren schon für manche war es wirklich ein Thema, wo sie sagt haben, okay, sie verschweigen es lieber. Mhm. Aber für mich nicht, weil wir haben wirklich die Sachen freiwillig gemacht. Das, also es war wirklich so, ich rufe an, frage sie, wollen sie mit mir sprechen? Und die haben gesagt, ja oder nein, und dann war es das. Und ich habe kein Problem damit gehabt. Es war nicht so, dass ich hingegangen bin.
Eine praktische Frage noch. Ich sage dann immer, rufen Sie bitte nie wieder an. Ja. Hat das irgendeinen Sinn? Gibt es da Liste, diesen Kunden nicht anrufen? Das ist ja völlig für die Fische.
Also ich will es mal so sagen. Wenn Sie direkt einem sagen, okay, ja, ich will nicht, ja, dann ist es das Beste, was Sie tun können, weil der schreibt dann hin, okay, er will nicht, weil es hat keinen Sinn, nochmal anzurufen.
Wenn also, das bringt eigentlich schon was.
Es bringt sehr wohl was, weil dann steht
zumindest kein dieses Interesse. Callcenter wird mich dann nicht mehr anrufen.
Ja, richtig.
Oder nur im Notfall wahrscheinlich.
Oder es wird einfach das Projekt gewechselt, dann werden sie wegen was anderem angerufen, aber nicht mehr wegen demselben. Wirklich problematisch ist es, was 90% aller Leute tun, sie sagen, sie haben gerade keine Zeit, weil das impliziert, dass sie zu einem anderen Zeitpunkt Zeit haben, deswegen werden sie nochmal angerufen. Das ist eigentlich das Schlechteste.
Linguistische Feinheit.
Also am besten ist es, man sagt, okay, man will nicht, dann können Sie immer noch, wenn der Nächste auch noch sagen, ich habe dem letzten eh schon gesagt, ich will nicht. Aber das tun die meisten nicht. Deswegen funktioniert das System so gut. Mhm.
Du wolltest was fragen.
Genau, vorhin nochmal ist das Schlagwort Callcenter Mafia angekommen. Mhm. Soll man da was dazu sagen oder ist das für einen Podcast unpassend?
Aber sicher, wir decken das aus.
On the record.
Stell die Frage.
Ja, wie war die Frage? Wien ist das Zentrum der Glücksspiel-Callcenter Mafia. So war das war so
das Schlagwort. Also das haben wir jetzt aufgeschnappt.
Aber genau. Wo wir kannst du da was dazu erzählen oder wie schaut es da aus?
Ich kenne mich da nicht so gut aus. Das Einzige, was ich weiß, ist, ein Kollege von mir hat bei einer Lotteriegesellschaft mitgemacht. Mhm. Und die sind wirklich, die arbeiten halt unter anderen Bedingungen, glaube ich. Erstens, es gibt Leute, die werden wirklich unter Druck gesetzt, dass sie Erfolg bringen. Und ich glaube auch schlecht bezahlt.
Fangen wir vielleicht mal so an, was verkaufen denn die? Die rufen an und verkaufen Lose für Lotterie oder wie?
Ja. Ja, also es ist meistens so, die rufen an und erzählen ihnen, dass sie eine große Gewinnchance haben. Mhm. Das hat irgendwie mit, ich weiß nicht, man muss da irgendwas teilen oder so. Oder
auf jeden Fall mehrere Leute. Viertellose
und so kaufen. Ja, und auf jeden Fall, es wird ihnen auf jeden Fall suggeriert, okay, sie haben eine höhere Gewinnchance. Warum die Leute mitmachen, weiß ich nicht. Aber es funktioniert vermutlich bei etwas älteren Herrschaften. Ich weiß, dass die Leute sehr unter Druck gesetzt werden bei diesen Sachen, weil sie...
Die müssen Lose verkaufen, sozusagen.
Lose verkaufen, ja, aber wie genau das System funktioniert, weiß ich nicht. Was hat er mir noch gesagt? Naja, mehr wüsste ich da jetzt auch Konkretes nicht.
Aber wir haben auch aufgeschnappt, es gibt Callcenter-Leaks oder so. Eine Website oder was? Nicht? Wiki, Callcenter-Wiki. Wer sich interessiert dafür, kann es vielleicht googeln.
Wir werden schauen, dass wir den Link
vielleicht, genau, können wir vielleicht im nächsten Podcast nochmal, wo das dann im Anschluss gesendet wird, also vorher. Nein, es passt auch nicht.
Werden wir schon schaffen.
Irgendwie bauen wir es rein.
Ganz praktisch noch, angenommen, jemand ist jetzt in der Situation, in der du warst, also er braucht einen Job und geht zum Callcenter, kannst du ihm Tipps geben? Also wenn ich es richtig rausgehört habe, keine hohen Ansprüche haben jetzt, sich keinen Druck machen, sondern schauen, dass man gut drauf ist, dann geht es leichter.
Ja,
kannst du sonst noch ganz irgendwelche praktischen Tipps
geben? Ja, der wichtigste Tipp, den ich gelernt habe, war, immer auf die Arbeitszeiten achten, weil bei mir war es flexible Arbeitszeit.
Ja.
Und man muss darauf achten, dass man, wenn man eine bestimmte Anzahl an Stunden hatte, man muss es wirklich, also ich musste es selbst überprüfen, wie viel habe ich gearbeitet, wie hoch war meine Anzahl der Interviews und musste dann halt dementsprechend mit meinem Chef sprechen, wenn ich gemerkt habe, okay, da habe ich zu wenig Geld bekommen.
Also man muss echt
also Protokoll du hast nachschauen
führen, man muss, ja. Richtig, man muss Protokoll führen, wie man gearbeitet hat, weil sonst wird man ausgenutzt.
Mhm. Also die bescheißen dich sozusagen bei der Abrechnung?
Ich denke schon, ja.
Und du glaubst, das ist systematisch, das ist nicht Schlamperei? Oder?
Naja, es wird einem halt suggeriert, okay, man hat selbst sich nicht hingesetzt und nicht dementsprechend schnell genug, man hat nicht genug Leistung gebracht und so, aber man hat ja selbst, man kann das ja nicht vergleichen. Mhm. Die Statistiken haben die Leute, die die Projekte führen und die können sagen, okay, du warst schlechter als der, aber im Endeffekt, wenn das ganze Team sich sich denkt, okay, wir machen alle nur zwei Interviews, dann muss er alle gleich bezahlen. Mhm. Wenn einer sagt, okay, er möchte an dem Tag gerade mal, ich weiß nicht, herausstechen und ist besonders motiviert, dann verdient er mehr als die anderen. Das heißt, das ist es ist eigentlich eine Relation.
Das heißt, du solltest wirklich deine eigenen Statistiken führen.
Richtig. Mhm. Das ist das Allerwichtigste und wenn es nicht passt, einfach gehen.
Mhm.
Und also für mich war es das Wichtigste, dass ich keinen Druck habe. Das heißt, mir war das Geld nicht so wichtig. Mir war es eher wichtig, okay, ich habe mit Leuten zu tun, die ganz angenehm sind. Und ja, deswegen bin ich, ich habe lange durchgehalten. Also ich konnte echt 8 Stunden am Stück arbeiten, telefonieren. Oder ich konnte auch mehr telefonieren, aber das war dann inbound eher, nicht outbound. Mhm. Ja, das Wichtigste ist wirklich Protokoll führen, weil sonst können sie einem alles erzählen. Und auch noch wichtig ist, man sollte darauf achten, welche Vertragsform man hat. Werkvertragsbasis oder der Angestelltenvertrag. Also meiner Meinung nach ist besser der Angestelltenvertrag, aber man hat dann weniger Freiheiten. Mhm. Also ich hatte eine Werkvertragsbasis, deswegen war es eine chillige Angelegenheit, aber man hat weniger verdient.
Okay. Na gut, dann danke für diese Einsichten in die Welt der Callcenter.
Bitte sehr.
Und wir hoffen, du musst nie mehr zurück.